Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und heute hier ist die Podcast Pen und Paper Rollenspiel Spezialfolge und ich habe mich nicht lumpen lassen, einen Gast einzuladen. Falls ihr meinen anderen Podcast hört, Stabiler Unfug, werdet ihr auch seine Stimme erkennen. Sein Name ist Fabian Moruschat, ein alter Freund, alt im Sinne von auch er ist alt, aber auch die Freundschaft ist alt und wir haben auch schon sehr, sehr lange zusammen Rollenspiele gespielt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr mir hier virtuell gegenüber sitzt. Hallo Fabian. Fabian Moruschat ist nämlich da. Fabian, hi, grüß dich.
Ja, hi David. Na, als fit?
Ja, sicher, so einigermaßen. Man macht, was man kann halt, ne, im Moment.
Man macht, was man kann.
Das ist halt im Moment alles ein bisschen schwierig, aber man schlägt sich so durch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde tatsächlich, dass das Rollenspiel mich gerade so ein bisschen kreativ aufrecht erhält, weil ich ja nicht so viel andere Sachen habe, außer gelegentlich mal podcasten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde bei mir, ich darf hier im Homeoffice so auch kreativ sein. Da ist das schon ganz in Ordnung von der Kreativität her. Aber bei mir hilft so ein bisschen so Sozialkontakt irgendwie, weiß nicht, macht das Ganze ein bisschen stabiler, weil hier in meiner Wohnung ist keiner. Und da ist das schon irgendwie nett, wenn man sich dann abends mal ein bisschen online hinsetzt und sagt, ich bin ein Halborg-Barbar und ich haue alle Skelette tot und dann würfeln darf.
Ja, das stimmt, ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit realem Rollenspiel an einem Tisch. Ich glaube, das hat halt einen ganz anderen Flair, einfach, wenn man auch Musik dazu machen kann. Man kann, glaube ich, auch mehr acten. Also ich glaube, das ist schwierig, einfach vorm Rechner zu sitzen und so richtig so auszuacten, wie wir in der Comedy sagen, also so richtig sich gehen zu lassen und so ein bisschen zu spielen. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einfach alleine vor einem Computer sitzt, weil man sich halt manchmal so ein bisschen doof dabei vorkommt.
Das stimmt schon irgendwie. Es ist halt einfach ein bisschen Rollenspiel-Light. Das ist irgendwie nicht die volle Packung, nicht die volle Dröhnung, aber ja, was willst du machen, ne?
Ja,
also ich finde schon, es läuft besser, als ich am Anfang gedacht hatte. Ich war da super skeptisch. Naja.
Nee, es ist okay, ne? Wollte gerade sagen, es ist okay. Für 2-3 Stunden abends mal montags zocken, finde ich das auch vollkommen okay. Ich bin ja, wie gesagt, total begeistert, auch dass diese Leitung gerade hier einigermaßen stabil steht. Ich habe jetzt hier ich habe so ein Strom-Internet. Also ich habe eigentlich richtiges Internet, aber ich habe so eine Verlängerungs, nennt sich irgendwie TP-Link. Das kannst du dann unten an den Router dranpacken in die Steckdose und das verteilt dann sozusagen das Internet, wie immer das auch funktionieren mag, per Strom auf meinen Rechner. Und das habe ich jetzt gerade hier
auch. Das klingt ja irgendwie ganz praktisch.
Ja, es ist auch praktisch, weil ich jetzt hier auf dem Klo tatsächlich einfach dann diesen großen Stecker dann in die Wand reintun kann und dann kommt da das Internetkabel.
Ja, ich vergesse manchmal, dass du auf dem Klo sitzt.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber ich finde es faszinierend, wie gut tatsächlich diese Zoom-Leitung gerade auch ist. Ich glaube, also das ist tatsächlich auch einfacher, als wenn jeder seine Spur so aufnimmt. Das ist mal hinterher eine Riesenfrickelei. Ich hatte das damals mit dem Gary auch schon, mit dem Gary Streberg hier bei Zoom-Meeting, war da schon sehr begeistert. Ich glaube, bei 2 Leuten ist das relativ entspannt. Aber wir wollten weder über mein Klo sprechen, noch wollten wir über meine Internetleitung sprechen, sondern wir wollten heute ein wenig über Pen-and-Paper-Rollenspiele sprechen. Eins vorab, Pen-and-Paper-Rollenspiele hießen früher einfach Rollenspiele, aber dann kamen halt die Computer.
Damals,
als wir noch nichts hatten, als wir noch keinen Strom hatten und auf Baumrinde fahren mussten, haben wir, damals hieß das halt noch Rollenspiele und heute sind Rollenspiele, wenn man das sagt, dann meinen die Leute direkt Computerspiele, deswegen wurde Rollenspiele jetzt zu Pen-and-Paper-Rollenspielen umdefiniert.
Genau, wobei damals, auch wenn die Leute, musste man auch manchmal noch erklären, wenn man Rollenspiele macht, dass man sich jetzt nicht irgendwie
verkleidet.
Eine Krankenschwester-Uniform anzieht und irgendwie einem Partner oder einer Partnerin so in sexy Rollen schlüpft. Nee, das musste man damals auch erklären. So.
Ja, das stimmt schon, ja.
Genau.
Also das war das Erste, dann kam unser Rollenspiel und dann kamen die Computer. Genau. Um mal all den Unwissenden da draußen so ein bisschen zu erläutern, was Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, ich würde das jetzt relativ schnell machen. Ich glaube, meine 3 Fans, die mir regelmäßig zuhören, hallo Moritz, die diesen Podcast immer wieder hören, wissen wahrscheinlich schon, was das ist. Aber für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ein soziales ein, boah, jetzt war aber schon den komplett den Anfang
verkackt. Es ist im Grunde ein Gesellschaftsspiel. Genau, jeder, der mitspielt, die Spielerunde, jeder hat einen eigenen Charakter. Genau. Das ist in der Regel so eine Fantasy-Figur, das ist irgendwie ein Zwergenkrieger, ein Elfenwaldläufer oder ein Menschenmagier oder eine Magierin natürlich. Und es gibt aber eine Person, das ist die Spielleitung, der Spielleiter oder die Spielleiterin, die sagt, okay, ihr steht jetzt in einem Wald. Es geht ein Weg nach links, nach rechts und vor euch ist eine Lichtung. Was macht ihr? Und dann beschreiben alle Leute so ungefähr, was sie machen mit ihrem Charakter. Und wenn es irgendwas ist, was nicht so ganz einfach ist, wie ich hau den Drachen um, dann heißt es, okay, würfel mal. Dann gibt es da immer so ein Würfelsystem und je nachdem, wie gut der Charakter ist, würfelt man halt, also ist es halt schwieriger, einen Erfolg zu schaffen, irgendwie jemanden umzuhauen oder auf einen Baum zu klettern. Genau. Und,
genau. Also um das mal ein bisschen runterzubrechen, ist eigentlich wie The Witcher oder WoW, nur dass halt keine Grafik dabei ist, sondern die Grafik entsteht in den Köpfen der Spieler, weil nämlich das entsteht aus der Erzählung des Spielleiters. Der sagt dann zum Beispiel, ihr befindet euch in einem dunklen Wald, ihr hört weit in der Ferne ein komisches Kratzen, ihr wisst nicht ganz genau, was da ist und ihr seht zwei leuchtende Augen im Gebüsch. Was tut ihr zum Beispiel? Und das muss man sich dann halt vorstellen und in dieser vorgestellten Welt spielt das Ganze so ein bisschen.
Genau, es ist halt hochgradiges Kopfkino eigentlich, weil genau. Das meiste ist halt in der eigenen Fantasie.
Genau, und es ist halt ein sehr soziales Spiel, weil man eigentlich miteinander spielt. Man spielt halt nicht wie bei Monopoly oder bei Risiko gegeneinander, sondern man spielt miteinander, man versucht miteinander Rätsel zu lösen, die Prinzessin zu retten oder in moderneren Settings vielleicht das Böse zu besiegen oder was auch immer. Das Schöne daran ist, es kann halt jedes Setting, ein Setting ist die Welt, in der das spielt, kann halt überall spielen. Es kann was Modernes sein, es kann Horror sein, es kann Fantasy sein, es kann Cyberpunk sein, es kann Steampunk sein. Also alles, was man sich vorstellt, wo man Abenteuer erleben kann oder auch Intrigen, so ein bisschen Game of Thrones mäßig, kann man mit Rollenspiel halt darstellen sozusagen.
Genau, es ist auch wirklich so ganz offenes System. Ich habe mal irgendwie in einer Runde so quasi Tatort in den 70ern im Ruhrgebiet gespielt. Das war auch ein bisschen anders, weil man ist ja irgendwie dann doch Star Wars oder Fantasy gewöhnt, aber das funktioniert.
Ja, genau. Und das finde ich ja gerade das Schöne an unserem Hobby. Wie bist du denn zum Pen-and-Paper-Rollenspiel gekommen? Also wann und wie?
Ja, das ist, ich habe, glaube ich, einfach mal irgendwie beim Nachbarn meiner Eltern damals die Grundbox natürlich von Das schwarze Auge, also das Grundspiel, die Grundregeln vom bekanntesten deutschen Rollenspiel ausgeliehen und dachte mir, das ist aber irgendwie ganz cool. Und dann habe ich irgendwann das dann, glaube ich, mit so 14 oder so mal auch gespielt. Das ist ganz grob die Geschichte. Also und dann irgendwann kam dann die, es gibt ja noch Dungeons and Dragons, das ist das bekannteste amerikanische Rollenspiel. Dann sind wir damals da reingegangen, als es noch Advanced Dungeons and Dragons Second Edition war und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam noch der ganze andere Kram dazu, Shadowrun und so weiter und so fort, worüber wir uns ja auch kennen.
Genau, richtig. Wir haben uns dann tatsächlich irgendwann mal, du wurdest angeschleppt, glaube ich, von zwei Kollegen von uns, die dich irgendwie
genau, angeschleppt haben. Genau, die waren auf einer Schule mit mir.
Ah, genau, die waren auf einer Schule mit dir zusammen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe angefangen 1984. Es ist
Alter,
was? Ja, das ist krass, ne? Wenn man sich, das ist jetzt über 30 Jahre her. Also es ist 36 Jahre her, dass ich angefangen habe, Rollenspiele zu spielen. Ich glaube, 83 war eigentlich so der Anfang, aber so richtig Rollenspiele habe ich mit 84 angefangen. Es war bei mir, ich lebte damals in Frankreich und meine Eltern sich getrennt hatten. Ich mit meiner Mutter runter nach Frankreich war. Ich war halt ein Einzelkind. Ich war halt eine totale Leseratte und ich habe halt Bücher geliebt, halt viele so Fantasy-Romane und so gelesen. Und irgendwann kam mir mal so ein Buch in die Hand. Es hieß, glaube ich, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, der Magier vom Feuerberg oder sowas? Le Sorcier?
Das ist der Hexenmeister vom Flammenden Berg.
Ach genau, der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Ich glaube, im Französischen hieß das irgendwie Le Sorcier de la Montagne de Feu oder irgendwie sowas. Und das war halt ein interaktives Buch. Also es war ein Buch, wo du sozusagen der Held warst. Und das System war relativ einfach. Du hattest dann immer so Absätze. die waren nummeriert, zum Beispiel Absatz Nummer 2 war, du stehst vor einer in einem Raum, es gibt zwei Türen, gehst du nach rechts oder gehst du nach links? Wenn du nach rechts gingst, musst du dann den Absatz 413 suchen und nach rechts den Absatz 312 und dann bist du dann da hingegangen. Und so hat sich das Abenteuer dann im Laufe des Buches entfaltet. Und das war so mein allererster
Genau, diese Choose Your Own Adventure Games oder Bücher waren das oder die oder halt Abenteuerspielbücher, das war damals auch ein ganz großes Ding. Ich hatte da später auch einige davon.
Genau, Der einsame Wolf zum Beispiel war auch so eine Reihe, an die ich mich noch sehr gut erinnere. Und in Frankreich war es halt so, dass diese Bücher halt von Hachette, ist ein Verlag, rausgebracht wurden. Und die hatten dann irgendwann im Geschäft so eine große Box stehen. Die sah aus wie ein großes Buch. Und da waren halt mehrere dieser kleinen Bücher drin. Und das habe ich mir irgendwann gekauft oder mir gewünscht. Das habe ich dann bekommen und das hieß L'œil noir. Also das schwarze Auge.
Ja, das ist ja der Export dann gewesen.
Genau, das war der Export also ich bin tatsächlich in Frankreich über ein deutsches Rollenspiel, nämlich vom guten alten Ulrich Kiesow, zum Rollenspiel gekommen. Und dann habe ich halt ein paar Freunde gehabt, dann war halt noch so ein kompletter Vollnerd, den ich kannte. Und so haben wir dann angefangen, erstmal DSA zu spielen. Wahrscheinlich komplett falsch, ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Ja, die Regeln, ich habe das jetzt tatsächlich nochmal mit einer anderen Runde online ein bisschen angefangen. Mhm. Die Regeln sind super simpel, die gefallen mir auch ganz gut. Es ist halt nur so, dass dieses Regelbuch stellenweise einfach komisch formuliert und ein bisschen unübersichtlich ist. Also die Struktur ist halt irgendwie nicht so super gut. Aber das hatte auch so ein Einführungs-Solo-Abenteuer mit Abschnitten, wo du dir mit deinem Charakter durch so eine durch so ein Haus irgendwie dich da durchschlägst. Mhm. Also das war eigentlich wieder ganz gut.
Und es gab natürlich auch die fertigen Abenteuer dann, die man kaufen konnte dafür. Auch in Frankreich halt alles in diesem Taschenbuchformat. Das war so ein Ding. In Frankreich waren die erstmal so im Taschenbuchformat und nicht diesen Großformat, den man heute bei Pen und Paper kennt. Ja, dann in dem Kaff, wo ich gewohnt habe, in Orange, gab es halt einfach nur einen Spielzeugladen. Also es gab einen Laden, wo man Spielzeuge kaufen konnte. Und da gab es so eine kleine Ecke und unten rechts waren halt solche Dinge. Und da gab es ja keine spezialisierten Geschäfte.
Die gab es dann noch hier in Wuppertal
später. Genau, bei Fedes oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, ich weiß noch, als ich als Kind dann Urlaub in Deutschland gemacht habe, habe ich mir hier in Deutschland die Aventurienbox gekauft. Das war diese Aventur, das ist auch der Name Aventurien, das ist eigentlich scheiße, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht. Aber die habe ich mir geholt und da habe ich halt tatsächlich dann auch, in diesem Laden gab es dann auch irgendwann die französische Version, weil die Franzosen haben sehr viel übersetzt von Call of Cthulhu, von Sturmbringer, also beides damals Systeme, Chaosium-Systeme, also dieses Prozentwürfelsystem, was da sehr beliebt war. Ja, und da wurde es halt immer mehr und dann gab es dann plötzlich eine Zeitschrift, die sich damit beschäftigt hier hat, die hieß dann Cassius Belli und da hat man dann neue Systeme kennengelernt. Die Franzosen waren auch sehr früh schon sehr kreativ, also die haben schon in den 80ern eigene Rollenspiele rausgebracht. Es gab diesen Croc, den kennst du vielleicht von Innomine Satanis, genau. Mhm. Und Magna Veritas, das ist so ein Rollenspiel, wo es um Engel und Teufel geht und der hat tatsächlich, glaube ich, sein allererstes Rollenspiel auch irgendwann 87, das hieß Bitüm. Und Bitüm war so ein Mad Max Rollenspiel. Es war auch so ein Heftchen. Ah, okay. Mhm. Und es war richtig schlecht. Und es war auch richtig schlecht gezeichnet. Mhm. Und dann gab es dann
auch Pierre. Ja, das war damals aber alles. Und auch diese ganzen, da gab es ja irgendwie auch haufenweise Fanzines, die dann so kopiert, zusammengetackert waren. Das hat kreativ mächtig was beflügelt, möchte ich mal behaupten.
Ich möchte jetzt mal ganz tief in meine Kiste greifen und dir eine Geschichte erzählen, die ich noch nie erzählt habe, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich mal so ein Fernsehen übernommen. Es gab so einen Typen in Wuppertal, ist alles verdrängt. Also ich habe meine Erinnerung größtenteils weggekifft, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber der hatte halt so ein Rollenspiel-Fan sein. Und dann habe ich irgendwann mal das übernommen und eine Ausgabe gemacht. Das gläserne Schwert hieß das, mit Bilder damals von Christel Scheer. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ich glaube, die ist noch heute relativ bekannt.
Ja, die ist bekannt. Ja eine bekannte Illustratorin.
Genau. Ja. Und da waren auch ein paar andere Leute dabei, die gut zeichnen konnten. Dann haben wir ein paar Artikel gemacht und dann haben wir da, keine Ahnung, 50 fotokopiert. Damals noch mit dem C64er Drucker alles gemacht, zusammengeklebt, fotokopiert. Du hattest ja keine Programme damals. Also du hattest, glaube ich, Geox auf dem C64er, damit konntest du Texte schreiben und da kam lange nichts mehr anderes. Und die Grafiken hast du halt einfach ausgeschnitten, fotokopiert und dann das so zusammengesetzt. Und das habe ich, glaube ich, 50 Stück, die haben wir dann auch verkauft. Die haben dann auch, es gab nämlich mal einen Typen, der war damals irgendwie so eine Größe in der Szene. Sein Spitzname war irgendwie Vampire oder irgendwie sowas. Total albern.
Ja, warte mal, war das der Vampyr mit Y?
Ja,
der
genau.
Hat, nämlich dann, auch als ich dann die Windgeflüster öfter mal erworben habe, ja, da hatte der immer so coole Artikel drin. Die waren meistens nur Verrisse von irgendwas.
Genau.
Der war halt echt hart, aber ja, der hat irgendwie... Irgendwie fand ich den Stil, den Schreibstil, irgendwie war das cool.
Ja, und dem haben wir unsere Zeitschrift geschickt und der hat das komplett verrissen. Und aber auch zu Recht, das war halt auch Kacke.
Also das ist sein Ding.
Ja, genau. Ja, ja.
Keine Ahnung, was der jetzt macht.
Ja, aber es war halt komplett, war auch nicht gut oder so, aber man hat halt was gemacht. Ne? Ich glaube, wir haben auch mal für Wuppertal so ein Bloodball-Magazin gemacht. Wir hatten so eine Bloodball-Liga in Wuppertal. Da haben wir auch ein bisschen was, so eine Zeitschrift mal zusammen gemacht für den Ligastand und so. Das war halt einfach immer nett, da mal so ein bisschen rumzubasteln. Das, Ja, als ich dann nach Deutschland kam, habe ich dann hier angefangen, mit ein paar Leuten DSA zu spielen. Battletech habe ich dann auch viel gespielt mit denen. Und irgendwie, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass man im Laufe des Lebens halt immer so die Bekanntenkreise so ein bisschen wechselt. Ne? Es gibt Leute, mit denen man dann sehr befreundet ist, mit denen man plötzlich weniger Kontakt hat. Und ich hatte in meinem Leben vielleicht so 4, 5, 6 regelmäßige Gruppen, mit denen ich dann immer gespielt habe. Und dann kam halt irgendwann die Zeit, wo ich kaum noch gespielt habe. Und dann war halt dann die Zeit mit euch sozusagen, wo ich, ich glaube, damals Markus, Marc und Schorsch, so hießen die Kollegen.
Genau, ja.
Die drei. Genau, haben wir angefangen, Cyberpunk zu spielen. Und dann haben wir irgendwie angefangen, Shadowrun zu spielen. Aber auch damals.
Genau, Shadowrun, vielleicht da noch mal ganz kurz erklären, das ist ja sozusagen Cyberpunk, also nur halt mit Magie. Die Leute können wieder zaubern und es gibt Trolle und Elfen und Orks, die dann halt auch noch irgendwie vercybert sind, also Cyber-Gliedmaßen haben, genau. Roboterarme und so weiter und so fort.
Genau, also eigentlich wie das Cyberpunk 2077, was ja auch auf einem alten Rollenspiel, nämlich Cyberpunk 2020, lustigerweise.
Ich fand das so schön, dass es 2020 erschienen
ist. Ja, fand ich auch.
Das musste einfach sein.
Ja, fand ich auch sehr geil. Und das Gleiche halt dann mit Magie und solchen Kram. Und das Lustige ist, ich bin sehr faul. Ich bin sehr, sehr regelfaul. Das heißt, ich lerne auch ungern viele Regeln. Das war nie mein Ding. Ich mag Geschichten erzählen. Und wir haben am Anfang halt einfach auch wirklich gespielt, ohne dass wir da groß irgendwie die Regeln beachtet haben, sondern haben einfach gemacht. Und
oft sind Regelbücher ja auch wirklich richtig fette Schwarten mit die, ja. Hm?
Also das ist, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal zurück, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, wie das mit dem Nachwuchs aussieht im Pen-and-Paper-Bereich. Aber ja, das sind halt natürlich manchmal auch einfach echt dicke Brocken, diese Bücher. Und aber wie gesagt, mir war es halt immer wichtig, so die Grundregeln habe ich einigermaßen drauf und lasst uns ein paar Geschichten erzählen. Und dann hat sich das dann halt so weiterentwickelt. Dann hatte ich dann mit euch diese Runde, dann kam hinterher die Runde dann mit André und den ganzen anderen Komparsen und halt dann immer mal wieder Pause gehabt. Also ich habe jetzt sicherlich, bevor wir jetzt wieder angefangen haben zu spielen, beziehungsweise ich jetzt mit den Jungs angefangen habe, Shadowrun zu spielen, bestimmt wieder so 2, 3 Jahre Pause gehabt. Was zum einen daran lag, dass halt André uns verlassen hat sozusagen und zum anderen, dass ich natürlich auch viel unterwegs war und nicht die Zeit hatte, mich da jetzt regelmäßig in irgendwas nochmal so reinzufuchsen.
Es ist halt wie alle Hobbys, es ist im Endeffekt, braucht es halt einfach wirklich Zeit und
genau.
Ein kleines bisschen muss man einfach rein investieren.
Ja, das ist richtig, ja. Aber ich finde, wenn es wieder losgehen sollte, mal irgendwann mit der Auftreterei und wir uns jede 2 Wochen treffen zum Zocken, fände ich das schon sehr cool. Das wäre schon sehr erstrebenswert, weil macht ja auch einfach Spaß und ist auch eine super schöne soziale Sache. Es ist schön zusammenzusitzen, ein bisschen rumzualbern, schöne Geschichten zu erleben. Also das ist ja das, was man an dem Hobby, finde ich, so toll ist, dass man irgendwie zusammen.
Genau, es ist halt auch, es hat irgendwie auch keinen, weiß nicht, keinen Leistungsdruck oder so, wie manchmal zum Beispiel bei irgendwelchen Computerspielen, da willst du die ja schaffen. Und beim Rollenspielen ist das alles ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Man muss da auch keinem was beweisen. Gibt zwar immer manchmal Leute, die dann da sitzen und die sich so einen super Charakter bauen, der dann alles kann, aber naja. Irgendwie ist das trotzdem immer noch alles ganz easy und zivil, finde ich.
Ja, wobei ich finde, das ändert sich im Laufe der Jahre. Also ich glaube, am Anfang ist man eh so ein bisschen mehr darauf bedacht und je älter man wird, umso mehr weiß man halt auch die Zeit zu schätzen, die man zusammen verbringt. Und dann geht es halt eher darum, zusammen eine schöne Zeit zu erleben. Das ist dann auch nicht diese Situation, die man manchmal hatte früher, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der Spielleiter gegen die Spieler arbeitet, sondern es ist halt eher so.
Ja, da kennt man, da gab es dann ja irgendwann immer mal irgendwelche Dramen, wo
und
dann
Diskussionen,
wo es dann auch fast schon Streit gab.
Ja, das hatten wir tatsächlich auch in fast allen Gruppen, dass es da mal irgendwie Leute gab. Und ich glaube, wichtig ist tatsächlich einfach, dass jeder Spieler einfach seinen Spaß hat, jeder Spieler auch zum Zuge kommt. Also, dass jeder mal glänzen darf.
Ja, genau, das ist wichtig.
Genau, und das ist halt dann ein bisschen Aufgabe des Spielleiters, das innerhalb der Regeln irgendwie zu machen, dass jeder vielleicht da die Möglichkeit mal so ein bisschen hat, sich zu zeigen. Aber wie gesagt, also ich habe da schon sehr, sehr lange gespielt. Ich habe auch sehr, sehr viele verschiedene Systeme schon ausprobiert und gespielt. Ich bin ja auch so eine Art ADHS-Messi, habe ja früher auch viel gesammelt und Sachen, die ich auch nie gespielt habe.
Ja, das geht mir da aber, glaube ich, auch ziemlich genauso, ja.
Das ist aber, wir sind
mit Rollenspielsammlungen,
genau.
Und verschiedenen Spielesystemen.
Ja.
Ich
habe ja tatsächlich jetzt aufgeräumt. Ich habe sehr, sehr viele Sachen verkauft. Was
das ging
cool.
Aber flott.
Ja, das ging tatsächlich sehr flott, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, von komplett Cthulhu weg und die ganzen Sachen. Ich hatte natürlich das Glück, dass es alles alte Sachen sind in einem sehr guten Zustand, weil wir die halt kaum gespielt haben. Und das hat tatsächlich schon ein bisschen klingeln lassen in die Kasse, finde ich. Also es war schon, kam schon ein bisschen was zusammen.
Das sind ja zum Teil halt echte Sammlerstücke dann irgendwie. Das ist aber auch so eine schlimme Angewohnheit als Rollenspieler. Da kaufst du ja irgendwie immer so ein Buch, wo du denkst, boah, das ist so cool, das musst du irgendwann spielen. Mhm. Und dann liegt es halt oder steht es halt irgendwie dann doch ein paar Jahre im Regal rum. Du hast es zwar gelesen, aber
Benutzt.
Du wirst es nicht spielen.
Genau.
Und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch eigentlich. Aber
ja, das ist so dieses Sammlergehen, was man hat. Ne? Die sehen ja auch meistens sehr toll aus, sind gut illustriert. Das sind halt manchmal auch echte schmucke Stückchen. Aber davon entferne ich mich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so die letzten Jahre. Es ist auch irgendwas, was ich merke bei DVDs und so einem ganzen Kram, dass ich eher dazu neige, aufzuräumen, auszumisten. Sachen, die ich einfach nicht mehr brauche, einfach dann abzugeben. Vielleicht gibt es ja Leute, die auch mehr damit anfangen können. Also ich hänge da emotional nicht mehr dran. Das ist wahrscheinlich dieses Marie Kondo-Ding. Kennst du Marie Kondo?
Ja, klar.
Diese Aufräumtante. Ich glaube, das hat mich echt ein bisschen geprägt, weil es ist halt einfach so. Wie gesagt, ich habe viele schöne Bücher, Mutants and Masterminds, was ich aber niemals spielen werde. Und deswegen habe ich mich ja in letzter Zeit ein bisschen mehr auf die Suche gemacht nach einem Universalsystem, mit dem ich halt meine verschiedenen Sachen, ohne jetzt megamäßig mich in Regeln einzuarbeiten, dann aufs Spielfeld bringen kann, sozusagen.
Ja, Universalsysteme, da hatten wir, glaube ich, alle immer mal gesucht. Ne?
Genau.
Vielleicht auch noch mal kurz erklären. Ein Universalsystem ist ein System, das hat grobe Grundregeln, die dann erweitert werden. Du kannst mit diesem Regelsystem dann auch eine Fantasy-Kampagne, eine Horror-Kampagne, eine Science-Fiction-Kampagne, was auch immer, spielen. Funktioniert nur meistens halt nicht so super gut. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, ich glaube, wir hatten mal GURPS auch beide Sammlungen angefangen. Aber das war dann auch, fand ich, ein bisschen zu, jetzt kommt wieder so ein Fachwort, simulationistisch. Also das heißt, viele kleine Details sind in den Regeln verankert und sind halt ganz genau festgelegt. Also
sie sind sehr regelintensiv. Also es gibt
das führt dann dazu,
Es gibt Systeme, also es gibt innerhalb des Rollenspielmarkts natürlich viele verschiedene Systeme mit vielen verschiedenen Welten. Und es gibt halt welche, die regelintensiver sind und es gibt halt welche, die eher narrativer Natur sind, wo es halt eher ums Erzählen geht und die haben dann halt nicht so viele Regeln, sondern das ist dann halt eher so ein bisschen dem Spielleiter überlassen, wie er sowas umsetzt. Und GURPS ist halt so ein System, wo tatsächlich jeder Furz dann irgendwie irgendwie erklärt wird. Und das ist ja aber oft bei diesen alten Rollenspielen, so wie Rollmaster zum Beispiel, das ist ja das Spiel, der 1000 Tabellen war und solchen Kram. Ich glaube, früher war das extremer mit diesen ganzen Regeln.
Das war einfach auch das Ziel von vielen von diesen Spielen damals, dass es irgendwie, je mehr Tabellen es hatte, desto geiler war es.
Ja, genau.
Wer auch immer damals auf die Idee gekommen ist, dass das irgendwie eine gute Idee ist.
Ja. Aber das hat sich umgewandelt tatsächlich. Es gibt, glaube ich, jetzt geht es mehr in den Bereich rein. Also du du hast natürlich regelintensive Spiele, aber auch diese haben sich so ein bisschen verändert, wie zum Beispiel jetzt Dungeons and Dragons in der 5. Edition, was ein bisschen einfacher ist als noch die Edition davor, was nicht ganz so mega kompliziert ist.
Aber es
ist
halt auch, genau, es ist übersichtlich. Genau, es ist alles ein bisschen gestreamliner, wobei ich finde, da hätten sie noch mehr streamlinen können, aber egal.
Aber es ist schon wesentlich einfacher zu begreifen als das, zumindest das 3er oder 3.5er, was ich kannte.
Auf jeden Fall. Und noch einfacher als das irgendwie Second Edition.
Ja, das
stimmt. Da gab es echt die seltsamsten Sachen. Da gab es dann so seltsame Tabellen, die hatte den handlichen Namen ETW0 oder auf Englisch TAC0. Das kann ich jetzt gar nicht erklären, ohne dass das irgendwie hochgradig mathematisch wird. Deswegen sage ich einfach nur, guckt es euch lieber nicht an. Wenn ihr irgendwie mal ein Rollenspiel, wenn ihr über Rollenspiel nachdenkt, schaut euch was einfach Fluffiges an.
Ja, und wir haben ja, also Shadowrun ist ja auch eigentlich ein Regelmonster, wenn man es mal so ein bisschen runterbricht. Das haben wir auch sehr, sehr lange gespielt.
Ja.
Und auch sehr würfelintensiv, wenn man ja mit Würfelpools würfelt, dann hat ja immer so 6000 Würfel in der Hand, was eigentlich auch ein geiles Gefühl ist, weil es natürlich einem so... Das ist
ziemlich cool, wenn du sagst, hier, ich würfel ja jetzt mal den Schaden mit meinen 17
Würfeln. Genau, oder was ist ein erhabenes Gefühl, weil man einfach viele Würfel werfen kann, das ist natürlich auch schön.
Ich vermisse mal eine Box, ich habe so eine kleine Box gehabt mit irgendwie dutzenden orangefarbenen...
Orangefarben, ne?
Egal.
Willst du die kaufen? Ich habe die... Nein, nee, ich, ja... Ja, das ist so, ne? Würfel ist auch so ein Thema für sich. Jeder hat ja so ein bisschen seine Glaubensrichtung, wie er mit Würfeln umgeht, was er mit Würfeln macht. Das ist auch immer ganz, ganz interessant.
Genau, man verflucht dann die Würfel immer.
Ja, ja.
Selbst, ne, der Würfel kann ja nichts dafür. Das ist ja eine reine Zufalls.
Natürlich.
Aber irgendwer sagt immer, jetzt hast du die irgendwie, dann würfelst du so ein bisschen rum und einer sagt dann immer, jetzt hast du ja schon die guten Zahlen alle rausgewürfelt.
Ja, genau.
So was
Ist immer ein bisschen Aberglaube, ist immer mit dabei.
Lustig. Ja, klar. Ich meine, es ist im Endeffekt, das ist ja sozusagen das Glückselement. Das ist dann ja irgendwie, das fordert sowas ja irgendwie heraus.
Das stimmt. Was war denn so dein Lieblingssystem und dein Lieblingssetting? Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Das System ist ein reines Würfel. Also spricht man über das Regelsystem. Und das Setting ist halt, wie gesagt, so ein bisschen die Hintergrundwelt, in der man spielt. Was würdest du denn sagen, sind denn so deine Favoriten in der Richtung?
Oh Mann, ey, da steht so eine Frage. Das ist nämlich echt eine riesen Monster-Latte an Spielen, die ich gespielt habe, viele, die ich einfach halt gut fand. Also Setting, ich stehe einfach total auf Planescape. Das ist irgendwie ein abgefahrenes 90er-Jahres-Setting. Ist im Grunde Fantasy, ist auch Dungeons and Dragons. Ist aber eine Welt, die alle Welten ist. Das heißt also, du startest in einer Stadt, die Tore in alle Welten hat, in alle Höllen, in die Feuerebene, in verschiedenen Himmel, in eigentlich alle Welten, die es gibt. Und dann rennst du da halt dazwischen rum. Dann ist nur noch jeder Charakter irgendwie Mitglied in einer philosophisch angehauchten Gilde. Es gibt dann Gilden, die sagen, die Götter sind nur Betrüger. Oder welche, die sagen, eigentlich ist das das Leben nach dem Tode. Oder andere sagen, dass das Universum besteht nur in der Einbildung. Also es ist mega abgefahren. Es hat, glaube ich, auch sehr viel sich abgeguckt von dem guten alten Michael Moorcock, der Elric erfunden hat in den, weiß nicht, 60ern, 70ern, diese Fantasy-Saga um Elric von Melny Bonnet.
Mhm. Es gab ja nicht nur ihn, es gab ja auch die anderen, ich glaube Hawkmoon war mit dabei. Und
genau, nee, ja, genau.
War doch Hawkmoon, doch, das war der irgendwie in der Camargue rumgeritten ist. Da
Dran. Das war so ein, irgendwie auch ein bisschen postapokalyptisch und dann gab es noch Corum.
Ja, genau,
das
Corum.
Es gab irgendwie mindestens drei ewige Helden. Das war dann immer, ne, die Reinkarnation von einem, wo es halt auch ein bisschen abgefahren und ein bisschen psychedelisch wurde.
Das ist übrigens, Planescape ist eine Welt von D&D, also von Dungeons and Dragons, eine Fantasy-Welt.
Genau. Das fand ich halt immer ein ziemlich cooles Setting, weil das so super abgefahren war. Regelsystem ist gerade, es gibt wirklich so viele. Also was ich letztens ganz gut fand, war hier, was du wahrscheinlich was du letztens ja entdeckt hattest, der Cypher. Mhm. Das kannte ich bisher nur von Numenera. Numenera ist ein Science-Fiction-System, High-Fantasy, aber eigentlich Science-Fiction. Fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Mhm. Aber das System, das ist schon irgendwie sehr, sehr nett, sehr fluffig. Aber ich habe es noch nicht spielgetestet, deswegen weiß ich es halt nicht so richtig. Ansonsten ist halt tatsächlich D&D 5 das, was ich in letzter Zeit so am liebsten spiele. Und das ist halt, es ist halt schon im Endeffekt ziemlich rund und fluffig.
Ja, also D&D ist
Dungeon Slayer mag ich auch ganz gerne. Ja. Da habe ich auch mal irgendwie hier und da mitgeschrieben. Das ist halt eigentlich auch ein sehr, ein relativ einfaches Würfelsystem. Das ist schon ganz nett.
Ja.
Es gibt echt Systeme, die kann ich mir gar nicht reinziehen. Wobei, dummerweise spiele ich jetzt tatsächlich irgendwie, bin ich da reingezogen worden in eine Schwarze Auge 5. Edition Kampagne. Wo man aber halt tatsächlich so, ich versuche irgendwo hochzuklettern. Dann würfelst du dreimal auf verschiedenes Attribut mit einem 20-seitigen Würfel, ja, ja. Checkst es jedes Mal, bin ich drunter.
Ja.
Und dann kannst du aber noch so Bonuspunkte darauf verteilen.
Mhm.
Super. Das heißt, es ist noch mehr Rechenarbeit. Dann gibt es jetzt neuerdings wohl auch irgendwie Qualitätsstufen. Das heißt, du hast die Punkte, die du übrig hast, die teilst du durch drei und um deine Qualitätsstufe
zu. Da hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. Das wäre schon, nee. Das ist schon wieder zu viel für mein das kleines ist, Gehirn.
Ja. Das ist so, warum denken, yeah. Also irgendwie ist es klar, das ist tatsächlich so irgendwie, das ist irgendwie deutsch. Es ist typisch deutsch, yeah. Ja.
Yeah.
Und es ist halt irgendwie auch so entstanden und es wurde so mit jeder Edition mitgeschleppt, weil yeah. Irgendwer meinte dann immer so, ja, das wollen die Leute, das kennen die nicht anders.
Naja.
Oder was weiß ich, irgendwie
ja, gut,
sowas das ist, in der Art. Das sagt zumindest die Community.
Das ist ja bei Shadowrun ja eigentlich auch nicht anders. Die Regeln ähneln sich ja auch immer irgendwie so ein bisschen. Und ja, im Endeffekt hätte man das Ganze auch vielleicht mal irgendwann mal verschlanken können und es modernisieren können, so wie es wir jetzt mit D&D zum Beispiel gemacht haben. Wobei D&D, ich mag D&D, ich mag auch D&D 5 sehr gerne. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Aber bei D&D ist es halt so, D&D ist halt was so die, du hast zwar innerhalb der Klassen noch die Möglichkeit, hier und da mal so einen besonderen Weg einzuschlagen, aber man ist schon relativ gleich in allen Klassen, finde ich. Also ein Barbar ist halt
du bist ein Barbar, dann bist du ein Barbar und genau. Bist du nicht irgendwie, du kannst dich nicht irgendwo in eine ganz andere Richtung entwickeln.
Genau.
Unter Umständen schon, ne, ja. Wenn du eine andere Klasse wählst, aber dann fängst du ja woanders quasi bei null
genau.
An. Deswegen ist es schon irgendwie nicht so cool, ja.
Ja. Aber macht ja trotzdem im Rahmen dessen, was es ist. Also man muss natürlich auch immer das Spiel betrachten, was es ist. Und D&D ist halt das, was es ist. Es ist halt ein es basiert halt auf dem Tabletop irgendwann mal oder basierte mal irgendwann auf dem Tabletop.
Ja, so 1974 hat genau. Das der gute alte Gary Gygax aus so einem Kriegsspiel entwickelt.
Genau. Und diese Spuren hat man halt da immer noch so drin. Es war ja auch mit diesen Miniaturen, Gedöns und den ganzen Kram. Ist halt schon, ja, aber das ist halt, D&D und es ist halt okay, wie es ist. Man kann es ja trotzdem auch rollenspielerisch spielen und versuchen, seinem Charakter mal so ein bisschen so eine gewisse Farbe zu geben und ein bisschen so einen besonderen Typen zu spielen. Das funktioniert ja trotzdem da ganz, ganz gut, finde ich. Ich bin natürlich ein großer Fan von Shadowrun. Aber auch da muss ich sagen, gibt es auch eine gewisse Ermüdung, glaube ich, einfach ich finde, das ist so ein bisschen wie mit dem Herr der Ringe-Filme und mit dem Hobbit-Film. Also ich finde, nachdem ich die drei Herr der Ringe-Filme damals gesehen habe und da kam der Hobbit raus, dachte ich mir so, ja, und so wet. So what?
Oh, nee, so wet.
Ich bin ganz feucht.
Ein Hobbit-Film.
Ja, ich habe einen anderen gesehen. der hatte nicht nur haarige Füße. Aber so what? Also, ne, es bringt mir nichts mehr irgendwie. Also, ich habe das alle schon gesehen, das hat mich irgendwie nicht mehr gepackt. Und ein bisschen so habe ich das bei Shadowrun auch so, dass ich denke so, ja, also man hat da schon viel erlebt, man hat es lange gespielt und irgendwie macht es immer noch Bock und man mag die Welt ja trotzdem noch, weil diese Mischung aus Cyberpunk, was ich sehr gerne mag, so dieses Dystopische so ein bisschen, dieses Dreckige mit Magie verbinden, ist schon eine coole Idee, also das ist schon ein
cooles Setting. Das hat ja sozusagen irgendwie alles dadurch.
Genau, es hat, du kannst viele verschiedene Charaktere spielen und es macht Bock und du hast auch ein relativ einfaches System, wie du die Charaktere in so ein Abenteuer werfen kannst, weil sie halt Shadowrunner sind und die Aufträge machen.
Die sind alle immer Shadowrunner, das heißt mehr oder weniger halt Söldner for hire.
Ja, wobei, also da haben wir tatsächlich auch mal irgendwann zum Beispiel mal so eine Low-Level-Runde gespielt, die ich zum Beispiel sehr geil fand, weil wir da halt eher dann so da reingerutscht sind, sondern es war eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Film wie bei Bube, Dame, König, Gras, dass man plötzlich in so einer Drogengeschichte ist, wo man eigentlich gar nicht rein wollte. Und das hat sehr viel Bock gemacht, fand ich damals, diese Low-Level-Runde. Wir konnten halt alle nicht wirklich was Gutes. Zum Beispiel der Typ, Typ, der Cyberware hatte, hatte, glaube ich, irgendwie eine Mini-Cyberware-Gedönse. Und es hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil es halt mal ein anderer Ansatzpunkt ist. Also es gibt da durchaus auch die Möglichkeit, natürlich verschiedene Ansätze umzusetzen und seine Sachen dann zu machen. Aber ja, so ein bisschen ausgelutscht ist es halt trotzdem, finde ich. Was ich cool fände, wenn es da mal eine Fernsehserie oder sowas zugeben würde.
Das wäre mal ganz spannend. Ich fand auch tatsächlich die letzten digitalen Stellungsspiele von, ich glaube, von, wie heißen immer, Harebrained Schemes oder so, die waren richtig gut. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, die habe ich auch gespielt.
Genau. Ja. Rundenbasierter Kampf ist aber ehrlich gesagt, da nehme ich alles irgendwie, keine Ahnung.
Ich bin ja sonst ein Freund von Horror. Aber Horror ist natürlich ein schwieriges Pflaster für Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich mochte zum Beispiel auch immer Cthulhu, wobei ich aber eigentlich kein großer Fan der Cthulhu-Mythologie bin. Also ich finde es ganz nett.
Ja, ich habe auch irgendwie nochmal mit anderen Gruppen relativ viel Cthulhu auch gespielt. Aber die sind halt tatsächlich so fast alle richtige Lovecraft-Fans oder Insider. Mhm. Da geht das schon ganz gut ab. Aber man muss es halt auch irgendwie ein bisschen subtil machen. Also gerade bei Cthulhu ist nicht irgendwie, da kommen jetzt 20 Zombies, sondern halt das Gefühl, da könnte irgendwas nicht stimmen oder sowas halt.
Ja, und deswegen.
Und da muss man halt dann auch nicht sich ein bisschen drauf einlassen und vielleicht so nicht immer viele dumme Scherze machen. Also wobei die passieren eigentlich immer automatisch, egal wie die Gruppe zusammengestellt ist.
Ja gut, gerade wenn Anspannung ist, ist Humor natürlich auch immer so ein Ding, um das halt zu lösen. Ne? Das ist ja auch so. Gerade macht ja auch mal seine Witze, wenn man Horrorfilme guckt und so ein Kram. Mhm. Ja, also ich mochte immer Horror, aber da habe ich nie so einen richtigen Zugang zu gefunden, auch Kult mal probiert. Ich mochte Innominisatanis Magna Veritas, wo man entweder Dämonen oder Engel auf Erden gespielt hat, mochte ich mal sehr gern so als Setting. Und als System.
Das war witzig.
Das war wirklich witzig. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten meine Spiels eine Szene, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur noch an das Bild erinnern, man hat mit 3W6 gewürfelt und wenn man eine 666 gewürfelt hatte, dann bekam man höllischen Beistand vom Chef persönlich aus der Hölle. Und es war irgendein wichtiger Wurf, den einer machen musste. Und ich weiß, wir saßen da irgendwie und sagten immer so 666 und er hat tatsächlich die 666 gewürfelt.
Ich glaube, es war ein super wichtiger Wurf.
Genau.
Der quasi das ganze Abenteuer entschieden hat, dann hat der Spieler erst eine 6 gewürfelt.
Ja.
Dann noch eine 6.
Ja.
Und wir saßen also und irgendwie haben, weiß nicht, wir haben ja den als ob wir den Teufel angerufen haben, saßen wir da im Kreis und haben 666 gerufen. Mhm. Ich hoffe, deine Nachbarn hatten damals nicht die falschen Schlüsse gezogen.
Ich hoffe doch. Ich bin da, ich hoffe, die haben es auf jeden Fall gemacht. Ja, es war schon auf jeden Fall nett. Würfel.
Das sind so diese Gemeinschaftserlebnisse, die das Rollenspielen so total cool machen. Wir schaffen da jetzt gemeinsam irgendwie den Gegner zu besiegen oder aus dieser heiklen Situation rauszukommen mit unserer, und das ist auch das System eigentlich egal. Und das Setting ist auch egal. Es ist einfach nur so zusammen was Spannendes erleben.
Ja. Es gibt also auch
deswegen, bestes Hobby.
Ja, es gibt auch immer Momente, die einen dann einfach auch wirklich lange, lange in Erinnerung bleiben, die einfach so entstehen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir hatten, glaube ich, bei D&D mal einen Charakter, der einen Ring gefunden hatte, der ihn angeblich unsichtbar machte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
War das der Wunschring?
Kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Wo er dachte, er wäre unsichtbar und hat sich den Ring umgetan, ist dann immer so hergeschlichen, aber er war eigentlich gar nicht unsichtbar. Also, so Sachen kann ich mich erinnern. Oder es gab mal ein Abenteuer, da hat irgendeiner eine Waffe gefunden oder bekommen von irgendjemand und musste sich dann eines Angriffs erwehren und es waren nur Platzpatronen drin. Und er war richtig sickig darüber, weil er halt reingelegt worden ist von dem anderen Charakter. Und das sind so Momente, wo die einfach dann so Emotionen hervorbringen. Und das sind tatsächlich so Dinge, die einfach dann auch in Erinnerung bleiben und dann einfach so einen Moment auch schön machen. Klar, es gibt natürlich auch viel Bullshit, was man dann so um den Tisch herum redet, aber es gibt halt auch immer tolle Momente. So, nochmal kurz.
Das ist einfach so eine Mischung.
Genau, und nochmal kurz, um aufs Regelsystem zurückzukommen. Tatsächlich bin ich sehr begeistert von diesem Cypher-System, einfach weil es halt sehr einfach ist, aber noch genug Crunch hat. Also Crunch ist ein Begriff für ja, so Sachen, die einen Charakter besser machen. Also zum Beispiel bei einem Computerspiel wären es halt irgendwelche Spezialfähigkeiten, die er benutzen kann. Und ähnlich ist so ein bisschen, ist auch ein bisschen Cypher aufgebaut. Der Charakter besteht halt einfach aus ein paar Würfelpools und jede Menge Spezialfähigkeiten, die er hat. Und da kann man halt einfach alles umsetzen mit. Also zumindest theoretisch. Auch da,
ich. Ja, Crunch sind doch einfach wirklich die harten Regeln. Der Gegensatz dazu ist der Fluff, der halt mehr so die reine Beschreibung ist, ohne jetzt harte Regelmechanismen.
Genau. Aber das ist halt eine gute Mischung aus, es gibt Crunch, aber nicht zu viel. Und das finde ich schon sehr angenehm. Aber wie gesagt, auch da, man muss es halt einfach mal testen und mal gucken, wie das auf am Spieltisch funktioniert. Da müssen ja auch alle Spieler immer so ein bisschen mitziehen. Aber ich glaube, je einfacher die Regeln sind, umso mehr kann man sich halt dann tatsächlich auch aufs Abenteuer oder auf das konzentrieren, was man da am Tisch erlebt. Würdest du sagen, dass du irgendeinen Lieblingscharakter hattest? Oder mehrere Lieblingscharaktere, von denen du mal erzählen möchtest?
Ich hatte wirklich viele Charaktere. Ja. Insofern, keine Ahnung, ich glaube, am spontan fällt mir jetzt natürlich der Captain ein, der Zwergenmagier aus Shadowrun, der immer rumgelaufen ist wie ein Pirat.
Ich erinnere mich,
ich weiß gar nicht mehr, hatte ich versucht, mit dem auch zu sprechen wie ein Pirat?
Ich kann mich nicht erinnern, kann sein, ja.
Und ja, schon halt irgendwie, der war halt schon ein bisschen anders und das war eigentlich sehr lustig. Den hatte ich auch in verschiedenen Runden gespielt.
Ah, okay.
Und irgendwann tatsächlich hat er gegen Gargoyle in Indien gekämpft und diese Viecher haben es tatsächlich geschafft, ihm ein Bein abzureißen oder sowas, was natürlich Kacke für den Charakter war, aber immerhin hatte er dann ein Holzbein.
Ja, cool. Oder hat er keine Cyberwehr eingebaut?
Nee, ich hatte dann viel geiler einen Zauberfokus als Holzbein, der irgendwie den super schnell gemacht hat, was halt bei Shadowrun ja echt wichtig ist, ne? Initiative schon gepusht.
Ich hatte, also mein Lieblingscharakter war, glaube ich, Janus. In der Shadowrun-Gruppe, die ich mit André und den ganzen Kollegen gespielt habe, und Janus war ein relativ mächtiger hinterher Ki-Zauberer, also kein Ki-Adept, sondern ein Zauber-Adept. Also der konnte zaubern, aber nur Sprüche.
Der konnte nur so ein paar Zauber.
Genau, aber die konnte er relativ gut und er hieß halt Janus, weil er halt der Mann vieler Gesichter war. Er konnte sich halt sehr gut er sah nie gleich aus und man wusste eigentlich nie, wie er...
Wobei Janus sind doch zwei Gesichter.
Ja, eigentlich schon, ja. aber man wusste halt nie, wie er aussieht und der Charakter hat es irgendwann mal mit Absprache mit dem Spielleiter, ist dann zur bösen Seite übergetreten, zur dunklen Seite. Also ich habe ihn sozusagen dann als Bösewicht enden lassen, weil ich auch keine Lust mehr auf den hatte. Und dann habe ich halt mit dem André damals ausgemacht, was hältst du denn davon, wenn ich die anderen jetzt einfach mal so hinterrücks betrüge und dass mein Charakter dann sozusagen als Bösewicht abtritt. Und das war schon cool, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, einer der Charaktere, die mir so am meisten Spaß gemacht haben.
Das ist schon eine schöne runde Sache, vor allem dann passt der Name Janus ja eigentlich dann doch wieder sehr gut.
Ja, das ich glaube, der wurde auch sehr gehasst hinterher. Was halt aber ein schönes Zeichen ist, wenn man dann schon einiges richtig gemacht hat. Aber sonst, man hat natürlich viele, viele verschiedene Charaktere gespielt und auch viele, die, wo man viel Spaß hatte. Ich glaube, Giacomo war ja der Charakter, den ich mit unserer Shadowrun-Runde hatte. Das war auch, glaube ich, so eine Mischung aus Face. Ich glaub,
das war ein Vollmagier.
Genau, ein Vollmagier.
Genau, das Face der Gruppe.
Das Face der Gruppe, genau. Und dann dahinter die Jungs, die hauen konnten. Und ja, man hat viele, viele tolle Charaktere gehabt und das ist ja das Schöne daran, dass man immer in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Aber man hat immer, also ich finde schon, dass man immer so einen Typus hat, den man ganz besonders mag. Also ich hatte zum Beispiel auch mal so einen Zwergtypen, der Commander hieß der, mit so einer Schrotflinte und so ein ganz brutaler Typ. Aber das ist eigentlich nicht so meine richtige Rolle. Also ich mag eher eigentlich so redegewandte Charaktere und so ein Kram. Gibt es da auch so einen Typus, auf den du dich so ein bisschen... Ja, wo du merkst im Nachhinein betrachtet.
Ich glaube, das ist ein bisschen, also total gerne spiele ich Leute, die zaubern können. Und auch gerne Leute, die ein bisschen den Überblick haben und Sachen durchblicken. Weil ich gerne, weil manchmal kommt es ja doch irgendwie zu Rätseln in einem Rollenspiel. Da möchte ich einfach nicht so tun, wenn ich einen Charakter spiele, der nicht viel auf der Pfanne hat und dann nicht so tun, als ob ich es nicht raffe, weil das ist halt auch ein bisschen anstrengend. Und dann möchte ich schon gerne dann sagen, ey, hier, ich bin der smartest person in the room, sowas halt in der Art. Und dann halt auch schon gerne irgendwie mit dem Charakter das dann auch zeigen, dass der das kann. Oder was ich noch total also meistens ganz cool finde, so einen Verwandlungszauber, sowas halt irgendwie zu spielen. Wobei das ist, das gibt's nicht so oft irgendwie, dass ich denke, das ist auch ein guter Mechanismus. Deswegen spiele ich das gar nicht so häufig.
Ja. Ja, ich habe ich hab früher mal auch mal gerne so Leute gerne gespielt, die so Gedanken kontrollieren konnte. Das konnte Janus übrigens auch ziemlich gut. Da habe ich auch mal einen Charakter gespielt, das war in einer Runde, in so einer Fantasy-Runde. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem System es war. Da hatte damals der Mark, also nicht unser Mark, einen anderen Mark, hatte so einen Krieger, so ein großer, starker Krieger, und ich war so ein kleiner, verformter Gnom. Aber ich war halt so voll der Mind-Trickser. Also ich konnte echt so in die Gedanken der Leute rein. Ich war schwach, ich war nicht geschickt, ich konnte nichts einstecken, aber das konnte ich halt gut. Und ich hatte den Typen halt voll unter Kontrolle. Das war dann sozusagen mein Sklave. Und war aber spaßig. Also hat er trotzdem Spaß gemacht, weil er sich halt darauf eingelassen hat.
Ja, genau. Das ist es halt irgendwie immer. Nicht gegen die Gruppe oder gegen die anderen, sondern halt irgendwie gemeinsam.
Ja.
Das ist irgendwie ganz wichtig.
Ja, und ich finde auch immer gut, wenn man Charaktere spielt, die auch so ein bisschen ihren Bereich haben, so, und dass jeder halt mal glänzen kann.
Ja, das genau, jetzt das, nicht wenn du Leute dann spielst irgendwie und jemand hat doch was Ähnliches, dann ist das manchmal so ein bisschen doof, wenn man sich dann gegenseitig im Weg steht irgendwie.
Genau. Ja. Das muss man halt gucken. Das machen wir ja momentan auch. Ich versuche es jetzt auch. Wir haben ja jetzt in der neuen D&D-Gruppe haben wir ja einen Sorcerer. Und ich bin ja Hexenmeister, und deswegen habe ich auch letztens in die Gruppe reingeschrieben, so, Jung, guck mal, ich habe zum Beispiel nicht so wirklich viele Flächenzauber. Da könntest du dich dann mit auszeichnen, was er ja auch gemacht hat, zum Beispiel mit den Skeletten jetzt und dem Burning Hands Gedönse. Ich könnte Burning Hands ja auch nehmen, das wird sehr spezifisch, weil ich ja der Fiend als Patron habe, aber man kann sich ja absprechen, so dass dann jeder halt so ein bisschen so sein Ding hat.
Genau. Kriegst das nicht sogar automatisch, aber egal, ich habe jetzt...
Wir müssen jetzt nicht so mega...
Genau, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen.
Nicht ins Detail
gehen. Ich finde es halt auch, irgendwie in der Runde spiele ich ja tatsächlich schon wieder einen Piraten, fällt mir auf.
Wobei
das sind, glaube ich, tatsächlich so meine einzigen beiden Piratencharaktere, so in ungefähr so 26 Jahren Rollenspiel. Wobei wir hatten auch... Oh, ja, natürlich. Elgor der Finstere fällt mir natürlich ein. Das war ein Nekromant auf einem Piratenschiff.
Okay.
Bei AD&D. Das war auch irgendwie sehr lustig. Wobei, da haben wir alle böse gespielt. Und dann hat es natürlich einer übertrieben. Der musste dann so böse sein, dass er irgendwie versucht hat, den Captain umzubringen. Was halt natürlich nur konsequent ist. Aber das hat dann auch für böses Blut am Spieltisch geführt.
Ja, das ist halt, man muss halt gucken. Also es darf halt nicht ins Persönliche gehen am Spieltisch.
Nee, genau.
Aber ich finde, das passiert, und das gehört auch immer so ein bisschen mit dazu. Das ist auch so ein bisschen wie Friction. Ich weiß jetzt gar nicht das deutsche Wort. Mir fällt jetzt gerade der englische Begriff ein. So ein bisschen Friktion. So
Reibung.
Ja, Reibung, genau.
Aber
Das klingt komisch, ne? Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt schon so ein bisschen Konfliktpotenzial. Kann auch innerhalb der Gruppe sein. Ich finde, das kann auch sehr viel Spaß machen. Man darf es halt nur nicht übertreiben, finde ich. Das ist halt sonst.
Das ist halt so eine gesunde Konkurrenz. Ist
genau.
So eher so, ey, wer bringt jetzt mehr Zombies um und nicht, ich bring dich um.
Ja, genau. Dass man dann, wie gesagt, das ist halt immer noch der Gedanke ist, dass man halt miteinander spielt und versucht miteinander halt eine schöne Geschichte irgendwie zu erzählen im Rahmen dessen, was man dann halt so machen kann. Ich finde auch, dass es schwierig, also je größer eine Gruppe ist, umso schwieriger wird das tatsächlich auch. Also ich finde so vier Spieler, finde ich eine gute Größe. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich schwierig. Gerade auch für den Spielleiter, weil er jedem was ja geben will.
Ja, genau. Damals waren das zum Teil ja irgendwie dann, hast du noch irgendwen eingeladen, dann hat es auf einmal eine 8-Leute-Gruppe, was halt einfach viel zu viel ist. Also dann.
Ich kann mich daran erinnern,
besser irgendwie,
dass wir mal DSA gespielt haben. Und wir waren, glaube ich, zu einem Spielleiter, beziehungsweise sogar zwei Spielleiter und 8 Spieler. Und das ging tatsächlich von morgens bis abends, und das 3 Tage am Stück. Es war schon geil. Also hat auch Spaß gemacht. Aber es ist schon so, man muss halt gucken. Ich glaube, gerade als. Ich kann mich daran erinnern, das habe ich früher auch mal sehr gerne gemacht, so Spieler einzeln zu nehmen und mit denen einzelnen Sachen zu machen. Aber das ist natürlich schwierig, weil man natürlich den Rest der Gruppe immer so ein bisschen vernachlässigt und die dann anfangen, sich an die Füße zu spielen.
Genau, ja. Das war aber früher viel, viel häufiger. Die hatte ich, stimmt.
Stimmt, ja.
Da können wir mal kurz nach draußen gehen, dann hast du denen irgendwas gesagt oder so. Da hatte auch dann, es waren auch irgendwie früher vielleicht üblicher, dass die Leute so eine Hidden Agenda haben. Wobei heute gibt es das ja eigentlich auch immer. Also je nachdem, was das ist. Bei manchen Spielen passt es einfach super gut, gerade bei so Horrorspielen. So, geh mal kurz raus, ja, du siehst da was irgendwie und die anderen sehen es nicht. Oder, oder es ist nur eine Einbildung. Das ist schon ganz gut. Du musst tatsächlich ja, also du machst dann ja ein bisschen Psychotricks, ne, aber halt so, dass es immer noch für alle Beteiligten spaßig ist.
Ja, es gibt natürlich auch so mega intensive Intrigenabenteuer, wo dann so die Leute intrigieren und das sind so die Sachen, die man früher, glaube ich, gespielt hat, als man noch viel, viel mehr Zeit hatte. Man muss natürlich auch sehen, man hat heute vielleicht jede zwei Wochen mal 4-5 Stunden Zeit, um was zu machen. Dann ist es klar, dass natürlich das Ganze ein bisschen mehr straightforward ist, als man zum Beispiel früher hatte, wo man, ich kann mich daran erinnern, als wir früher haben wir ja in Frankreich sehr viel Marvel hinterher auch gespielt und wir haben uns halt jeden Tag getroffen in den Sommerferien. So, und dann hattest du natürlich ganz andere Intrigen im Hintergrund, du hattest ganz andere Geschichten, die entstanden sind, einfach weil man viel, 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 viel mehr Zeit hatte, als man das heute hat. Und
auch so Wochenendspiel damals so zu Schüler- und Studierendenzeiten, das war ja immer so von so 13 Uhr treffen und um 3 Uhr morgens dann irgendwie so langsam aufhören. Das war schon alles anders, ja.
Ja, mit Pizza bestellen zwischendurch und hier und da.
Das ist aber immer noch eigentlich, das gehört immer dazu.
Ja, das stimmt schon, ja. Das haben wir auch gemacht, zumindest als man dann noch zusammengesessen hat. Ja, das war natürlich einfach, man hatte einfach viel, viel mehr Zeit und wir haben jetzt auch alle, also viele von uns haben ja Kinder und andere Sachen, die man auch machen muss. Man hat natürlich einfach nicht mehr die Zeit.
Berufsleben und
ja,
so.
Ja, genau. Leider. Also tatsächlich wäre ich auch Team Rollenspiel. Hätte ich viel mehr Zeit, könnten wir das auch viel mehr machen. Also wie gesagt, mein Träumchen ist es ja tatsächlich irgendwann mal vielleicht nochmal sowas zu machen und dann so Livestreams, Pen und Paper Abende zu machen mit Gast oder was auch immer, dass man vielleicht das zu seinem Beruf in Anführungsstrichen machen kann, dass man vielleicht sogar noch mal eine Mark damit verdient oder so. Mal gucken. Also ein paar.
Ich wäre mal abgefahren, aber das ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Also mittlerweile finde ich, ich glaube, ich hatte, bevor ich mit meinen Leuten da diese uralte DSA-Trilogie, die Auckland-Trilogie angefangen habe, habe ich auch noch mal einmal kurz so bei YouTube reingeguckt. Ne? Die Leute von der aktuellen Ulysses-Redaktion, die haben das jetzt auch mal gespielt. Und ich dachte so, Leute beim Rollenspiel zu gucken, ist jetzt ja nicht so geil, aber guckst du mal rein, vielleicht ist es ganz nett. Und ich habe da tatsächlich, glaube ich, irgendwie die ersten 3 Sessions mit irgendwie 9 Stunden so an 2 Tagen weggeguckt, weil das irgendwie komischerweise dann doch unterhaltsam ist.
Ja.
Also
ja.
Das hat auch irgendwie ein Unterhaltungspotenzial.
Ja, vor allem, wenn es gut ist. Also wenn du Leute am Tisch hast, die wissen, was sie tun, vielleicht auch einen gewissen Unterhaltungswert haben, sage ich jetzt einfach mal. Das sind Leute, die vielleicht auch mal lustig sein können oder Leute, die einfach mal eine schöne Geschichte erzählen können. Ich glaube schon, dass es einen Unterhaltungswert hat. Das ist ja auch was man als Podcast raushauen könnte, wo man einfach zuhört bei einer Autofahrt zum Beispiel. Man muss sich auch nicht ganz groß konzentrieren. Und immer Rocket Beans machen das ja auch. Das funktioniert ja auch da ganz gut. Ich glaube auch, es könnte funktionieren, wenn ich eine gute Reichweite hätte. Also es wäre was, worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, wenn ich irgendwann mal reich und berühmt werden sollte, das zu machen. Weil ich finde immer, es geht ja bei allem, was ich tue, sage ich immer, die Arbeit muss sich halt irgendwie auch ein Stück weit lohnen. Dass du jetzt nicht irgendwie ein Video machst und es gucken 30 Leute zu, das ist dann halt, macht ja.
Ja, ich meine, klar, dann ist es positiv gesehen, du hast es einmal gemacht, du selber findest es gut und so, aber ne, wenn du es halt nicht irgendwie, wenn du da.
Es geht ja noch nicht mal.
Wenn du kein Geld dafür bekommst, dann ist es halt nur so ein Hobby und dann muss man halt trotzdem gucken, will ich nicht doch lieber irgendwie halt nur spielen, weil das ist dann wirklich nur das Hobby.
Ja, vor allem ist es ja natürlich auch ein Aufwand, das zu schneiden, das fertig zu machen. Und mir geht es tatsächlich auch gar nicht mehr so wirklich ums Monetarisieren, sondern eher darum, dass es halt einfach eine gewisse Reichweite hat, dass man da Leute mit erreicht. Das ist mir ja einfach wichtiger als die Kohle.
Ja gut, ne, du im Endeffekt ist das dann ein Teil von deiner Comedian-Sache.
Genau. Also,
und ich meine, ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo es halt ganz nützlich wäre, wenn jetzt irgendwie mehr Leute, Follower, mein neues Comic-Projekt kennen und sowas halt alles.
Ja, genau. Ja, mal gucken. Also vielleicht lässt sich das mal irgendwann Ende des Jahres, wenn alles wieder einigermaßen normal werden sollte, auch umsetzen. Ein paar Pläne habe ich im Kopf. Es kommen, da müssen halt schon ein paar mehrere Sachen zusammenkommen. Also zum einen, dass man vielleicht ein bisschen bekannter ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch so, die Rollenspielszene ist ja auch, ich bin ja auch ein Teil dessen gewesen und bin ja auch immer noch auf Cons unterwegs. Und das funktioniert ja immer gut, wenn ich da was mache. Und die Leute kennen mich ja teilweise auch. Also man hat ja schon so einen gewissen, ja, so ein gewisses Ansehen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen auch.
Ja,
dadurch.
Irgendwie, das ist die Rollenspielszene ist ja dann doch im Endeffekt ein bisschen, irgendwie kennen sich die Leute dann
genau,
ja doch
genau.
Alle.
Ja, ja. Ja, du hast jetzt auch nicht so mega viele Leute, die jetzt oben rausgestoßen sind, was so Erfolg angeht. Du hast so Markus Heitz und ja, so ein paar Autoren aus dem Fantasy-Bereich, dann gibt es so ein paar Stars und Sternchen in der Szene selber. Aber wenn man da was Gutes auf die Beine stellt und die Leute so aus der Szene an Land holen kann, dann wäre das schon mal eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, das sind natürlich ungelegte Eier. Das würde ich gerne machen. Vielleicht kann man das ja auch tatsächlich mit diesem Cypher-System machen, dass man dann vielleicht verschiedene One-Shots macht. Dafür bietet sich das ganz gut an.
Das stimmt, dafür bietet sich's an. Da können wir vielleicht hier fragen, ob wir Sponsorenvertrag von
hier. Genau. Monte Cook. Genau. Nicht zu verwechseln mit Monte Cook.
Dear Mr. Cook, we are German guys. We want to show your cipher system.
In Germany.
Ja, genau, nein, danke. Ja. In Germany.
Ja, good old Germany. We have 30 Lookers in every episode. Yeah. And we will make it in English. Nein.
Nee. And there will be more.
There will be more. Ja, ja, ja. 45. Please send us all your Regelbooks. Umsonst. Nee, ich wie gesagt, also One-Shots sind übrigens so Einzelabenteuer, also so Abenteuer, die halt einfach eine Geschichte erzählen, wie so ein Film, was ich mal so nebenbei erwähnt.
Genau, im Gegensatz zu einer Kampagne, wo man wirklich irgendwie jahrelang sich irgendwie jede Woche trifft und der Charakter wird immer besser, bis er dann irgendwie so von einem Nobody zum Halbgott wird sozusagen.
Genau, und dann ganz viele Sachen und Abenteuer erlebt. Ich mag dieses One-Shot-Ding. Ich würde auch gerne vielleicht mal, also das ist ja das, was ich damals auch mit Funky Colts als der Rollenspiele, die ich ja mitentwickelt habe, so ein bisschen schon.
Da hatte ich ja einen wunderbaren Abenteuergenerator, glaube ich, geschrieben.
Genau, du hast einen Abenteuergenerator dafür geschrieben, genau. Du warst ja auch immer irgendwie beteiligt, ne, an den ganzen Kram.
Genau, ich war da eigentlich irgendwie immer mit dabei. irgendwann hat Grasi immer angerufen und sagt, ey, ich habe hier so ein Rollenspiel, willst du an euch? Ich so, ja klar, hier, komm, ja. Hier, mach ich, gerne.
Genau, und das so, das ist ja auch das System der Fernsehserie, ne, dass dann irgendwie, das eigentlich wie eine Fernsehserie ist, was ja also sehr modern ist heutzutage, ne, Seriending ist ja, es basiert zwar auf eher so auf 80er-Jahre-Serien, das Rollenspiel, da kann man ja halt so Sachen wie Knight Rider oder A-Team spielen, aber halt in seiner eigenen Fernsehserie und man konnte seine eigene Fernsehserie entwickeln und jedes Abenteuer war halt eine Folge und dann konnte man so Staffeln machen und so. Und sowas könnte man natürlich dann auch umsetzen, dass man vielleicht dann jedes Mal auch nochmal so einen Stargast dabei hat, der dann einfach mal rumkommt und der Stargast der Folge ist oder des Films ist.
Ja, das wäre schon echt eine sehr coole Sache.
Nee, also da hätte ich glaube ich schon mal Bock drauf. Aber wie gesagt, mal gucken, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Man weiß es halt nicht, ne? Man weiß es halt nicht.
Mal schauen, was das Jahr noch so alles bringt.
Genau. Ja, dann hatten wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen rumgefragt, oder ich hatte mal ein bisschen rumgefragt, mal in diesem komischen Internet, was sich übrigens nicht durchsetzen wird, meiner Meinung nach. Und hatte mal gefragt, welche Themen denn noch so interessant wären. Und ich glaube, es kam die Frage, wie bekommt man Nachwuchs zum Rollenspiel? Und das ist natürlich eine Frage, die sich, glaube ich, viele Nischenszenen so ein bisschen fragen. Ich glaube, ich kann es nicht daran erinnern, wir waren mal auf der Pre-Roden-Convention, wir beide.
Oh, meine Güte.
Ja, ich habe da gelesen.
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Du warst einer der Zuschauer, einer der drei.
Wir beide haben was gelesen. Ach, wir haben, glaube ich,
gelesen.
Beide was aus
genau.
Disturbania vorgelesen.
Genau, das war so ein Buch, was ich damals...
Und unser
ja. Jetzt unser weiter.
Publikum waren zwei Leute, von denen dann einer der Typ war, der nach uns gelesen hat. Und die andere Person war seine Frau.
Genau, und die haben während der Lesung gefrühstückt. Während wir da saßen, das kann ich mir auch rein. Das erzähle ich sogar auf der Bühne.
Gefrühstückt, während er gelesen hat.
Ja, es war, und da waren halt einfach, da sah man halt ganz viele Leute, Ü30, Ü40, eher so Physiklehrer. Und die Science-Fiction-Szene ist, glaube ich, auch so eine Szene, die, glaube ich, Nachwuchs gebrauchen kann. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich glaube, das hatten wir ja in dem letzten Podcast bei
Das ist jetzt aber auch schon, glaube ich, wirklich mehr als 10 Jahre her. Also vielleicht hat sich da auch irgendwas getan.
Ich glaube aber auch, dass die Pen-and-Paper-Szene sich so ein bisschen verjüngt. Jetzt gerade durch solche Sachen wie Rocket Beans zum Beispiel.
Und ja, definitiv.
Durch solche Geschichten, dass die Regeln vielleicht jetzt auch ein bisschen leichter und fluffiger und zugänglicher werden, dass es da jetzt schon so ein bisschen Nachwuchs gibt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, der gegangen werden muss, damit man das Hobby
genau, verjüngt. Ich denke, was man da richtig, also ich glaube, so Rollenspiel spielen kannst du eigentlich immer. Also da musst du nicht irgendwie groß irgendwie was lernen, so außer halt ein bisschen die Regeln, aber das ist easy peasy. Du brauchst halt irgendwen, der richtig gut Spielleitung kann. So. Also das ist, glaube ich, finde ich, das Ding. Und dann musst du halt musst ein fluffiges Regelsystem finden, nicht so kompliziert. Und da musst du dich mit ein paar Leuten zusammensetzen, die sich dafür interessieren. So. Genau. Also.
Aber man hat natürlich heute auch eine ganz andere Konkurrenz als noch vor 30 Jahren, als ich angefangen habe. Da gab es ja weder Netflix noch Computerspiele in dem Stil, wie es das heute gibt, wo man tatsächlich auch Stunden und Stunden dran verbringen kann. Und,
ja, aber durch dieses stundenlange Spielen von Computerspielen sind die jüngeren Leute einfach auch ein bisschen das ganze Spielen mehr wieder gewohnt. Gerade weil nämlich eigentlich fast alle digitalen Spiele total viele Elemente von Rollenspielen übernommen haben.
Das stimmt, ja.
Leveln und Skills und sowas. Und selbst bei Spielen, die eigentlich gar nicht so, wo du noch nicht mal einen Charakter hast, levelst du irgendwie oder.
Ja. Ja, es gibt ganz viele Elemente, ja.
Krass.
Ja, und gerade die erfolgreichen Sachen, wie The Witcher hatten wir ja vorhin, oder von mir ist auch GTA, du hast ja mal einen Charakter, den du levelst, und das sind ja alles Rollenspielelemente, die ja daher kommen sozusagen. Das sind ja die Sachen, die da erfunden worden sind.
Genau, das waren die Sachen von diesen Spielen, die Nerds im Keller damals gespielt haben.
Genau, kann man bei Stranger Things übrigens sehr schön sehen. Da sitzen die auch am Anfang da und spielen D&D. Ja, und ich glaube, das ist, es gibt da diese Verbindung. Ich glaube, der Zugang für Leute, die eh schon am Rechner solche Spiele zocken oder am PS4 oder was auch immer, ist eigentlich relativ leicht, weil das System versteht man recht schnell. Ich habe jetzt auch gesehen, die Umsetzung von Cyberpunk 2077 ist auch schon sehr Rollenspiel-like. Zum einen, die Welt ist halt komplett die Cyberpunk-Welt, die ich von damals noch kenne, mit diesen ganzen Charakteren, die Stadt und diesen ganzen Kram. Das kenne ich alles irgendwie, was ja lustig ist. Und die Charaktere sind ja, glaube ich, auch ähnlich aufgebaut, dass man dann irgendwie so einen Charakter baut und es ist halt wie ein Rollenspiel halt. Und der Zugang sollte eigentlich relativ leicht sein für junge Leute, aber man muss es ihnen halt schmackhaft machen. Und das machst du halt, indem du irgendwie über YouTube und solche Sachen dann an die rangehst. Ich glaube, in den USA ist es noch ein Ticken weit verbreiteter. Da gibt es ja auch wirklich so Berühmtheiten, die da spielen, wie so ein Vin Diesel zum Beispiel oder hier der, wie hieß der von Star Trek? Will Wheaton zum Beispiel, genau. Da gibt's ja so einige und die sitzen dann halt immer zusammen und die Nerd-Szene ist ja auch natürlich riesengroß in den USA und das ist halt einfach ein Teil dieser Szene. Dass irgendwie diese Popkultur-Szene hat das Pen-and-Paper-Rollenspiel sozusagen so ein bisschen in sich aufgesaugt. Und das.
Genau, es ist auch, die Leute verstehen ja mittlerweile auch die Anspielung, allein weil die Stranger Things geguckt haben oder weiß nicht, Futurama, da kam das ja schon vor ein paar Jahren vor oder
Rick und Morty.
Ja, genau, stimmt. Da gab es ja sogar einen Rick and Morty D&D-Crossover.
Genau, richtig, irgendwie. Ja. Und ich glaube, man kann durchaus Leute ins Hobby reinholen. Man muss halt nur gucken. Das Problem ist halt, es gibt halt auch da immer so eine gewisse Muffigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich finde manchmal, die Deutschen an sich sind ein bisschen muffig, aber auch wenn man...
So sind wir.
Ja, so sind wir halt. Ja, ich nehme mich da auch nicht aus. Also, aber wenn man so auf Cons unterwegs ist oder so, das hat halt noch nicht so diesen Coolness-Effekt, weißt du? Ich kann ich jetzt schwerlich beschreiben.
Ich weiß sehr, was du meinst. Wenn du da halt rumläufst, machen halt die meisten Leute einfach schon einen netten Eindruck, aber irgendwie sind halt viele sehr social awkward, wobei das ist jetzt nicht muffig so, das ist halt irgendwie nochmal anders. Ich meine,
Ja, das sind wir, gut, das ist ja auch ein Teil von uns irgendwie.
Das gehört dazu.
Zum Nerd sein. Ich mag die Szene auch total gerne und ich bin auch super gerne unterwegs. Aber manchmal hat man so das Gefühl, es könnte so ein Stück weit ein bisschen mehr Rock'n'Roll sein, ein bisschen mehr Glamour haben, um Leute
ein bisschen gucken über den eigenen Tellerrand.
Genau.
Aber das ist, glaube ich, generell vielleicht ich weiß auch nicht genau, ne? Vielleicht ist es echt eine deutsche Sache oder frag mich nicht, was das ist.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich finde das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Vereinsmeierei, die man manchmal so in Fußballvereinen hat, die gibt's auch in diesen Rollenspielszenen. Da gibt's Leute, die sind schon sehr lange dabei, die sind alt und die wissen halt oft alles besser. wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, bin auch ein alter weißer Mann mit einem Bart. So
dieses Platzhirschphänomen.
Genau, dieses Platzhirschphänomen. Ich glaube, das bricht sich gerade so ein bisschen auf. Man merkt ja auch in der Rollenspielszene momentan gibt es ja auch da Diskussionen ums Gendern und Diskussionen über Sexismus im Rollenspiel. Ich glaube, damit.
Ja, und gerade wenn man die alten Rollenspiele anguckt und ja, leider manchmal auch die neueren, denkt man auch so, ja. Da muss man mal ein bisschen drüber reden.
Genau. Ich finde, also wie gesagt, gewisse Sachen gehen auch mir, fände ich auch jetzt anstrengend. Ich würde jetzt nicht unbedingt anfangen, zum Beispiel sprachlich zu gendern am Tisch. Ich finde aber...
Darüber kann man dann einfach mal reden. Aber es ist genau. Halt eine offene Diskussion.
Ja. Also ich verstehe die Problematik, die sich dahinter verbirgt. Ich habe aber leichtes Problem damit, wie es benutzt wird. Ich glaube, da wünsche ich mir einfach, ich wäre ein Amerikaner und könnte einfach sagen, sie Comedians statt der Komiker, die Komikerin und, ne, also, dass man, also, es darf sich halt nicht hakelig beim Sprechen anfühlen. Und gerade wenn du so eine Geschichte erzählst, wo du versuchst, eine gewisse Stimmung reinzubringen, klar, man sollte gewisse Sachen einfach.
Dann musst du irgendwie entweder vorher alles formulieren oder halt, tatsächlich mit einer, oder du sprichst mit einer Lücke, aber also das ist dann aber halt auch im Endeffekt ja eine Geschmackssache, eine Sache, wie will ich damit umgehen. Also genau. In einem Science-Fiction-System wäre das ja zum Beispiel irgendwie, weil es sehr modern ist, würde ich sagen, das passt ja irgendwie.
Naja, also wenn du zum Beispiel ein Science-Fiction-System hast und du hast ein asexuelles Wesen, was sich jetzt nicht geschlechtlich definiert, dann ist es halt ein S oder was auch immer. Ich finde, das ist alles kein Problem, das kann man alles machen, da kann man auch über alles sprechen. Wie gesagt, was ich finde.
Oder wenn du zum Beispiel nicht binäre Spielerperson am Spieltisch hast. Aber zum Beispiel. Wie gesagt, die wird dir dann ja im Zweifelsfall ja auch irgendwie ein Pronomen mitteilen. Aber
ja, das müssen die dann machen. Also das ist halt, ne, also ich weiß ja nicht, wie die Leute angesprochen werden wollen. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein komplett anderes Fach, was wir aufmachen. Aber es ist schon so, dass natürlich gerade so Sachen, so der Begriff Rasse zum Beispiel, ob der jetzt unbedingt noch benutzt werden muss. Also ich hätte jetzt kein Problem, wenn es irgendwie statt Rasse jetzt einfach Volk heißt oder was auch immer.
Ja, oder von mir ist auch Spezies, so
wenn du
es halt naturwissenschaftlich aufziehst oder wie auch immer. Oder dass man halt einfach, früher war das halt einfach gang und gäbe. Auf jedem Fantasy-Cover war halt irgendwie eine Frau in so einem Kettenbikini. Ne?
Also ja, genau.
Das war der Kettenbikini. Ja, so ungefähr. Das war dann damals so, musstest du, also die hielten alle für ganz richtig und vollkommen okay, das halt drauf zu packen.
Ja.
Ich meine, vielleicht auch, um die pubertären Jungs da reinzuziehen. Also,
richtig.
Aber es ist halt einfach. Ja, es ist halt nicht mehr zeitgemäß.
Ich glaube, das macht jetzt ein komplett anderes Fass halt auf. Aber
stimmt, das ist das nächste Fass.
Das ist aber das Fass, was auch zum Beispiel in der Gamer-Community ist. Also in allen sehr maskulinen, wo irgendwelche pubertierenden Jungs sitzen oder wo irgendwelche Typen sitzen, die sexuell frustriert sind und toxische Maskulinität. Das ist jetzt, wie gesagt, ein ganz anderes Fass. Und das ist ein Problem, da gebe ich offen zu. Und ich finde, man sollte da auch durchaus auch in dem Bereich des Hobbys drüber nachdenken und das auch modernisieren. Und das passiert ja. Das ist ja das, was ich sagen wollte. Das passiert. Manchmal geht mir das ein bisschen auch auf den Sack, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute sich da das gerade...
Weil du ein alter weißer Mann bist.
Weil ich ein alter weißer Mann bin und weil mir dann manchmal so diese moralische Überheblichkeit manchmal ein bisschen auf den Sack geht, so nach dem Motto, ich weiß es besser als du. Also es geht mir eigentlich auch gar nicht, also wahrscheinlich, das habe ich aber oft einfach bei anderen Sachen, wo ich eigentlich der gleichen Meinung mit den Leuten bin, aber mir einfach so dieses von oben herab so auf den Sack geht, dass ich dann einfach zumache, weil ich einfach denke so, ey, das will ich nicht. Und dann werde ich halt piesig und dann sage ich manchmal auch...
Das
ist halt
irgendwie eine Trotzreaktion.
Ja, genau. Jeder hat so sein Ding zu tragen, ne? Aber man merkt schon, dass sich das da so eine modernere Facette reinkommt. Aber es ist, glaube ich, einfach auch wichtig, dass die Szene einfach sich verjüngt und sich auch verweiblicht. Auf jeden Fall, da bin ich voll dafür. Gewisse Sachen muss ich ja nicht mitmachen und
früher waren es halt wirklich auf so einem Con, da waren es halt, ich weiß nicht, da war so ein Frauenanteil so unter 10% oder so.
Ja.
Das ist, glaube ich, mittlerweile schon irgendwie besser geworden.
Ja,
weil es ist ja auch irgendwie, man weiß nicht, es ist auch sehr, sehr schade, dass wenn halt Teile der Gesellschaft sich da nicht auftauchen, weil
ich finde halt irgendwie kacke. Ich finde es auch immer gut, wenn eine Frau oder mehrere Frauen an einem Spieltisch sitzen. Ich finde, das dadurch gewinnt das Spiel einfach auch mal andere Facetten, weil man hat das ja auch, wie gesagt, gerade früher, also jetzt nicht mehr, aber früher hat man ja manchmal auch diese Schwanzvergleich-Momente gehabt am Spieltisch, wenn man nur so pubertierende Jungs da so rumsitzen hat oder irgendwelche Anfang 20-Jährigen. Und das hast du halt mit einer Frau eigentlich weniger gehabt. Und ich find's eigentlich immer angenehm und schade, dass das nicht so früher nicht so, so, dass es das früher nicht so gab. Aber dafür ist es halt umso besser, dass es ja heute sich das öffnet.
Genau, und es ist halt eine progressive Weiterentwicklung, die, ja, die man auch, die auch, glaube ich, heutzutage jede Hobbyszene braucht, weil es
man muss sich immer weiterentwickeln. Das, sonst bleibst du irgendwann stecken und dann interessiert es irgendwann keiner mehr, weil dann stirbst halt. Mhm. Und das ist halt.
Und der Input ist halt auch wichtig, der von Leuten, die nicht nur weiße Männer sind, kommt.
Ja, es wird jetzt zu einer politischen Diskussion. Und wer sind wir schon, wir beiden alten weißen Männer, dass wir das beurteilen können? Das müssen andere machen. Ich glaube, das ist auch okay so. Und man muss einfach auch mal sehen, dass man kann einfach Sachen auch akzeptieren, wenn man jetzt nicht hundertprozentig dahinter steht, finde ich. Also dass man sagt, okay, dann ist das so und dann ist das für mich okay. Ich verstehe, woher das kommt, auch wenn ich mich damit schwer tue, dann ist das auch okay. Und
ich finde, es ist halt egal. Im Grunde zählt wirklich das Spaß beim Rollenspielen zu haben. Und
genau.
Darum geht es dann ja im Endeffekt.
Das ist richtig, ja. Ja, da auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir.
Der Spaß ist halt, der Spaß ist halt im Endeffekt besser, wenn wirklich alle Leute sich an so einem Spieltisch heimisch fühlen und zufrieden, ja. Also was heißt heimisch? Also willkommen fühlen, genau. Und halt auch man halt nicht jetzt, ach ich weiß nicht, auf manchen Cons gab es dann früher öfter Probleme, wo creepy Typen halt irgendwelche einfach Frauen angegraben haben. Und das ist halt einfach.
Ja, gut, das hast du ja auch in dieser Cosplay-Szene gehabt, ne, wo dann irgendwelche Frauen da von irgendwelchen creepy Typen. Das ist natürlich auch so, wie so die Nerd-Szene ist natürlich auch so. Oft ist man ja als Nerd immer so ein bisschen der oder diejenige gewesen, die früher nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so ein Einzelgänger-Typen, dass man sich immer so ein bisschen geflüchtet hat halt in das Hobby und dass es heutzutage nicht mehr so ist, ist auch gut, aber früher war es halt so, das muss man einfach mal sagen, also wir Nerds waren halt oft die Leute, die in Sport nicht sehr gut waren und die dann halt eher Faible für Bücher hatten, eher ein Faible für Eskapismus hatten. Und das waren halt oft diese pickligen 13-jährigen Typen, die keiner irgendwie so richtig ernst genommen hat. Also,
ja, genau.
So wie ich
fand, da hat das dieses Rollenspielen auch irgendwie einem noch weiter rausgeholfen als der Eskapismus durchs Rollenspiel hat dann ja sozusagen auch noch so eine soziale Komponente dazu gebracht, weil du hast im Endeffekt arbeitest du ja an deiner Empathie, wenn du dich in jemand anderen hineinversetzt. Mhm,
richtig, ja.
Und sei es, ist dieser Charakter dir noch so ähnlich, es ist trotzdem jemand aus einer ganz anderen Gesellschaft, aus einer anderen Kultur im Endeffekt sogar. Und der Spielleiter schlüpft dir in sämtliche Rollen oder die Spielleiterin oder die Spielleitung in sämtliche Rollen auf dieser Welt. Das heißt, du spielst von der alten Marktfrau bis zum uralten Erzmagier vom sprechenden Wurm, wenn es in der Welt sprechende Würmer gibt,
ja.
Kommst du in alles rein. Ne? Irgendwie, wenn irgendwie in der Runde so ein Naturzauberer ist und dann mit Pflanzen spricht, dann musst du halt vielleicht auch mal gucken, okay, wie würde jetzt eine Eiche sprechen oder was weiß ich.
Ja, und ich empfand die Szene aber eigentlich auch immer als sehr tolerant und sehr offen und klar.
Das gehört eigentlich dazu. Es ist eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen eher, also es ist schon tendenziell leider halt auch ein bisschen bildungsbürgerlich, weil das sind ja meistens dann doch Leute, die irgendwie gerade irgendwie an der Uni sind und viel Zeit haben.
Ja,
und,
genau. Naja, okay. Ja, es ist halt, wie gesagt, es sind ja viele Bücherwürmer auch, ne? Du hast ja schon so eine gewisse, musst halt schon so einen gewissen Hintergrund haben, glaube ich, um das Hobby auch zu betreiben, dass du halt gerne liest oder gerne Fantasy-Sachen, die mich beschäftigt und solche Sachen. Also du brauchst das schon irgendwie. Und auch da, es hört sich jetzt doof an, wenn ich das sage, aber es ist halt ein Mittelstand-Ding. Das ist halt wie Handball. Handball ist der Mittelstandssport und Rollenspiel war halt immer noch ein Mittelstand-Ding irgendwie so ein bisschen.
Aber ich finde, es ist halt eigentlich so vom Grundprinzip, dieses Hineinversetzen, dieses Spiel, Abenteuer erleben, ist eigentlich was wirklich so für also ich finde, es sollte für sämtliche Schichten sein. Und es kann auch sein, dass die Rollenspiele, weil das jahrelang nur so ein Fantasy-Kram war, halt nur für Leute, die dann gerne auch Herrn der Ringe gelesen haben so, dass das auch quasi vielleicht dann Leute aus der, ich sag mal, der Arbeiterklasse einfach davon abgehalten hat, mit so, dass die da irgendwie gleich dann so, oh, du hast nicht Herrn der Ringe gelesen, dass die dann vielleicht gleich irgendwie abgehalten wurden, sich da ein bisschen zu engagieren. Da kann man halt auch noch mal drüber nachdenken, ist das irgendwie mittlerweile anders oder so. Weil die spielen ja mittlerweile auch halt alle Computerspiele.
Ja, aber ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber du hast halt einfach auch viele dumme Menschen. Und ich glaube, um Rollenspiele, das ist jetzt bei, ich mache jetzt eher einfach mal nochmal ein Fass auf. Ich glaube, um Rollenspiele zu spielen, um Rollenspiele zu spielen, musst du aber halt eine gewisse Grundintelligenz haben. Also ich würde mich jetzt nicht selber als intelligent bezeichnen, ich bin jetzt auch nicht hoch gebildet oder sowas, aber du musst halt schon so einen gewissen Zugang zu gewissen Sachen haben. Sowohl sozial wie auch geistig, oder?
Klar. Brauchst du irgendwie ein gewisses Empathielevel und ein gewisses, ich meine, weiß nicht, aber ich finde ehrlich gesagt so, ja, lesen, schreiben, Text verstehen reicht so, ne? Also,
es würde reichen,
da muss man jetzt nicht viel.
Aber man muss halt den Hang dazu haben, glaube ich. Man muss halt den Hang zum Träumen haben.
Also du hast verschiedene, genau.
Also du.
Genau, man muss vielleicht so ein bisschen einen Hang zu Kreativität haben und ein bisschen Offenheit, und das finde ich, das reicht dann schon fast so, ne?
Ja, ich glaube, das hat auch mit sozialen Schichten nichts zu tun. Wenn ich mich jetzt dran erinnere, ich habe ja mit Rollenspiel angefangen. Da habe ich in einer Hochhaussiedlung in Frankreich gewohnt. Meine Mutter hat im Hotel gearbeitet. Ich hatte keinen Vater. Ich war eigentlich auch ein ziemlich asoziales Kind, wenn ich das jetzt mal so runterbreche. Also eigentlich widerspreche ich mich gerade selber. Aber ich hatte ja trotzdem diese gewisse Grundintelligenz und dieses Lesen wollen, also dieses Gefühl, das ist irgendwie mein Ding. Also das ist irgendwie, also ich würde mich jetzt nicht so mega als Mittel, also ich weiß nicht, komisch, also es ist komisch, sich selber irgendwie da
das
so
ist
in so
einem
Stand, das einzuschätzen. Aber ich glaube, du brauchst halt schon irgendwie so ein paar gewisse Grundvoraussetzungen, die dich halt so ein bisschen so in dieses Hobby reintreiben. Weil ich kenne viele, viele Menschen, für die wäre es halt nie was gewesen. Ob das jetzt die Leute waren früher im Handballverein oder im Fußballverein, dann das ist halt eine komplett andere Welt. Und wenn du dann erzählt hast, du machst dann sowas, die haben dich dann immer angeguckt, gesagt so, Spinner. Das hat sich aber auch geändert, weil dieses komplette Nerd-Ding sich halt geändert hat. Weil die letzten 20 Jahre die ganzen Nerds, die wir früher waren, die sind dann halt in irgendwelchen kreativen Sachen gewechselt, haben Fernsehserien gemacht, haben Filme gedreht, haben Bücher geschrieben, die weltberühmt geworden sind. Und dadurch ist halt dieses Nerd-Ding halt irgendwann auch mal cool geworden. Aber das war ja zu der Zeit, wo ich jung war, war das nicht so. Da warst du halt einfach irgendwie, warst jetzt kein Aussätziger.
Aber nee, das war schon irgendwie es war halt schon so eine Domain von eher vielleicht sozialen Außenseitern der Mittelschicht, weil ich glaube, so ein richtiges Oberschichtending war es ja auch nicht. Die haben ja damals alle, weiß nicht, Tennis gespielt und
geguckt.
Irgendwie wollten Aktien im Handel gehen oder sowas in der Art. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein relativ schmaler Korridor irgendwie so.
Aber ich glaube, dieser Korridor wäre heute größer. Also ich glaube, dieser Korridor einfach dadurch, dass diese ganzen Nerd-Sachen ja halt einfach ein großer Teil der Kultur sind. Also auch sogar mein Sohn, der da keine Kontaktpunkte zu hat, weiß, was Pen-and-Paper-Rollenspiele sind. Und ich glaube, das wissen halt auch viele. Und man muss halt nur gucken, dass man die Leute, vielleicht dann ins Hobby holt, indem man das Ganze halt mal ein bisschen cooler gestaltet. Dass man irgendwie, weil, um mal wieder zurück zu diesem Thema Muffigkeit zu kommen. Wenn du jetzt als Rollenspieler anfängst und guckst, was gibt es so an deutschen Rollenspielen, dann ist das halt manchmal ein bisschen muffig, und dieser erste Schritt ist halt schwierig. Also für uns war er relativ einfach, weil das DSA 1 war halt einfach. Aber wenn du heute mal guckst, Shadowrun, das erschlägt dich. DSA 5 erschlägt dich, und klar, es gibt so Sachen.
Ich glaube, es gibt halt so ein paar Einsteiger-Rollenspiele, aber ich glaube, die kommen halt gar nicht aus den Spezial-Hobbyläden raus, und in die kommst du als normaler Mensch gehst ja nicht wirklich da rein.
Ja, ich glaube, D&D 5 ist, glaube ich, noch so das Nächste, was man so als relativ einfaches, in Anführungsstrichen, Spiel nachvollziehen kann, gerade wenn man aus diesem Videospielbereich rauskommt. Und der Rest ist halt einfach Nische halt, ne? Und
wobei ich fand es tatsächlich für eine einigermaßen Rollenspiel erfahrene Runde, die es vorher nicht gespielt hatte, war das System doch ein bisschen unübersichtlich. Also beim ersten Lesen dachte ich so, boah, geil, alles einfacher.
Ja.
Und dann, als wir das mal mit einer Runde gezockt haben, die halt jetzt nicht so D&D geprägt ist, war das oft so, funktioniert das jetzt? Also das ist dann leider halt doch nicht das fluffigste System.
Das Problem ist halt, dass die Hürde relativ groß ist. Also du hast diese Hürde mit schwierigen Systemen, wo man sich wirklich erstmal richtig einarbeiten muss. Dann gibt's, man wird natürlich auch dann mit von der Menge manchmal auch erschlagen von den Sachen, die es da gibt, von den Büchern, die es da gibt, die man braucht.
Also hier gibt's 12 Charakterklassen,
such genau.
dir eine aus.
Ja, und dann gibt's dann auch die 12 Charakterklassen Bücher dazu, die man haben muss und so. Was natürlich auch geil ist, weil es halt dieses Sammlertrieb wieder in uns so weckt. Aber eigentlich brauchst du nur ein Grundbuch, ein paar Würfel und einen Tisch. Und das ist ja eigentlich das Schöne am Rollenspiel, dass man eigentlich mit einem vernünftigen System, ein paar Würfel und ein paar Leuten einfach einen schönen Abend haben kann. Und
definitiv, genau das reicht. Und genau. Das ist so super. Und weil es sind halt einfache Mittel und das bringt dir aber auch irgendwie so viel. Also es macht so viel Spaß, sich in so eine andere Rolle hineinzuversetzen, in einer anderen Welt, halt so, weiß nicht, so ganz konkrete Abenteuer zu erleben. Ja. Das ist schon echt wirklich
und die Systeme, die dann schick. Die Systeme, die einfacher sind, also so Einsteigersysteme, sind dann entweder völlig unbekannt oder sind halt so komplette Nischenprodukte, die halt auch keinen Coolness-Faktor haben, wo man irgendwie, wo man das gar nicht so weiß. Also eigentlich bräuchte man wirklich so
man bräuchte eine fette Lizenz oder so wie Star Wars oder so.
Genau, und dann einfach ein einfaches System, was man damit umsetzen könnte zum Beispiel.
Genau, ich glaube, das aktuelle Star Wars-Rollenspiel ist leider nicht so super. Ist, glaube ich, auch eher etwas komplexer, auch zerfasert in ganz viele einzelne Sourcebooks. Und es hat auch noch vor allem, glaube ich, eigene Würfel. Das heißt, du musst dir eine Packung Würfel kaufen und
ja, das ist immer ärgerlich, sowas. Ich finde zum Beispiel, D&D macht es ja in den USA relativ gut. Die haben dieses D&D Beyond, wo du den Charakter mit reinpacken kannst. Das Ganze ist dann über eine Oberfläche im Internet erreichbar. Das heißt, man kann den Charakter schön aufs Handy packen, seine Würfel da würfeln. Und das nimmt dem Ganzen so ein Stück weit diese Muffigkeit, weil es halt modern daherkommt. Also D&D macht da, glaube ich, schon sehr viel richtig und ist, glaube ich, auch nicht umsonst das erfolgreichste Produkt dieser Reihe. Aber wie gesagt, wenn du jetzt, sagen wir mal, in Deutschland anfangen willst, dich mit Rollenspiel zu beschäftigen, dann guckst du, gibt es dann irgendwie so die bekannten Sachen, sind dann Cthulhu, ist dann vielleicht nicht so dein Fall, Shadowrun oder DSA, und dann fängst du an, das Regelbuch zu lesen und denkst dir so, hey Junge, da brauche ich ja ein Studium für, bevor ich da überhaupt richtig rankomme, und so richtig geil ist das nicht.
Man müsste vielleicht mal so dieses Rollenspielsystem von den Rocket Beans, ich glaube, dass, wobei ich habe keine Ahnung,
also ja, ich gehe davon nicht,
aus, dass das ein bisschen einfach ist, aber ehrlich gesagt weiß ich das einfach nicht.
Ja. Naja, ich glaube, man muss dann schon so ein bisschen den Zugang einfach erleichtern und den Coolness-Faktor noch so ein bisschen erhöhen. Ich glaube dann.
Ja, wobei Coolness ist ja im Endeffekt, finde ich, das, was man so ein bisschen draus macht. Also ich finde, man braucht halt einfach wirklich irgendeinen, der richtig gut spielleiten kann,
ja,
wenn du einsteigst. Richtig. Oder jemand, der es schafft, da reinzukommen. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist schon eine Herausforderung.
Also ein Produkt, was es ja in den 90ern sehr gut geschafft hat, war ja dieses Vampire, fand ich. Dieses White Wolf Vampire, das hat, glaube ich,
absolut.
Das hat viele Leute ins Hobby geholt. Wenn man es jetzt sieht, ist es
das
halt.
Das hat sozusagen diese Goth-Szene aktiviert.
Genau. Wenn man es jetzt sieht, jetzt hat es auch wieder dieses gewisse patchoulihafte Muffig-Gedöns an sich.
Ja, wobei ich fand, es hat, es war ein richtiger Geistesblitz, diese Vampir-Clans zu machen, weil vorher dachtest du so, ja, Vampir ist irgendwie Vampir. Aber dann haben die diese Vampir-Clans geschaffen mit diesen abstoßenden Nosferatu und irgendwie den verrückten Malkavianern und so weiter und so fort. Und das waren so die richtige, diese verschiedenen Vampir-Archetypen mit der Zeit. Auch diese Lederjacken-Vampire, die Brucher, da gab es auch, als ob es zu jedem einen Film dazu gab. Also das war schon dieser Weltenbau, der war richtig, richtig gut. Der hat sich, glaube ich, auch seitdem komplett so für dieses ganze Vampir-Fiction irgendwie durchgesetzt, dass es nicht nur Vampire gibt, sondern es gibt so verschiedene Clans, Häuser, was auch
genau.
immer. Das war echt ja, das richtig, zum, richtig gut.
Das ist auch zum Teil ja auch in der normalen Popkultur dann so mit so Sachen wie Underworld, die Filme, das ja, hat genau. sich so ein bisschen dran angelehnt und da haben die einiges richtig gemacht. Und das hatte halt diesen Coolness-Faktor auch. Und ja, sowas fehlt, glaube ich, so ein bisschen jetzt, um die Leute wieder so ins Hobby zu ziehen. Wobei, wie gesagt, also ich kann das natürlich auch nur von außen betrachten. Ich bin auch jetzt nicht wirklich ein großer Teil der Szene. War es mal, aber irgendwann ging mir auch das auch ein bisschen auf den Keks. Es hat immer so dieses Szenen können manchmal sehr anstrengend sein, finde ich.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, heutzutage, glaube ich, kommt immer noch fast, weiß nicht, jeden Monat kommt sicherlich ein neues System raus. Also diese Rollenspiel, diese ganze Subkultur lebt halt tatsächlich davon, dass irgendwie sehr viel Output, dass sehr viel Output gibt.
Ja, ja, und es gibt ja auch die Szene ist ja auch nach außen jetzt ganz gut unterwegs. Zumindest in den USA habe ich jetzt auch viele Videos geguckt, einfach weil ich mich auch so ein bisschen mit Cypher beschäftigt habe. Da gibt es viele Spielrunden, viele Leute, die da irgendwie Videos machen. Das gibt es ja auch in Deutschland mit Orkenspalter TV, glaube ich, und noch den einen oder anderen Kanal, die da so ein bisschen was machen. Und ich glaube, das ist halt der Weg der Zukunft, um da Leute ins Boot zu holen und ins Hobby zu holen. Deswegen glaube ich, ist auch keine schlechte Idee, dass man das vielleicht mal selber mal irgendwann macht. Und wäre natürlich wünschenswert, wenn man vorher einen ordentlichen Bekanntheitsgrad hat, weil dann kann man, ja, ich glaube, das ist, damit steht und fällt immer so ein Projekt, finde ich. Das ist immer schade, wenn man was Cooles macht, aber es interessiert keinen. Deswegen.
Ja, vielleicht wird diese Podcast-Folge ja wie wild durch die Rollenspielszene gereicht und du kriegst hinterher jede Menge Angebote.
Wahrscheinlich eher Beef, weil ich hier irgendwas gegen das Gendern gesagt habe oder was auch immer. Und,
ja, oder weil ich DSA beleidigt habe.
Oder weil du DSA beleidigt hast, genau. Werden wir also erstmal.
Nicht wirklich nur die Würfelsysteme.
Ja, erstmal ordentlich.
Ja, du hast auch gesagt, dass Aventurien ein doofer Name ist.
Stimmt, oh fuck, jetzt ist vorbei. Ja, es ist, ja,
jetzt werden wir
erstmal auseinandergenommen.
23 angegriffen.
Ja. Alte weiße Männer machen sich über Aventurien lustig, steht morgen in der Bildzeitung. Naja, aber das genau ist, so ist das. Das ist halt so, wie ist natürlich auch so in so einem Gespräch, manchmal nimmt so ein Gespräch eine Richtung, die ein bisschen komisch ist, wo man irgendwie sich nicht wirklich artikulieren kann. Und wenn es so sein sollte und ich irgendjemand beleidigt habe, dann sage ich einfach mal, fickt euch. So.
So ist das konsequent. Ich sage, ich arbeite aktiv daran, Gendern zu integrieren in meinen täglichen Wort. In meinen alltäglichen Wortschatz?
In deinen alltäglichen
in Praxis. Wortschatz.
In deine Praxis. Ja, ich gebe mir auch Mühe, zumindest schriftlich. Also das muss ich sagen. Also mündlich achte ich manchmal drauf, aber nicht so wirklich häufig tatsächlich. Ich glaube, aber.
Ja, mündlich finde ich, ist es noch. Also so einen Stopp in einem Wort unterzubringen. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das das Wahre ist, aber naja.
Ja, also wenn ich Twitter und wenn ich sowas habe, dann versuche ich zumindest darauf zu achten. Also ich bin ein lernfähiger alter weißer Mann. Also wenn ihr mich beleidigt, dann bitte als lernfähiger. Wobei ich bin noch kein Boomer, glaube ich. Ne, ich glaube obwohl es ist scheißegal, was du sagst.
Zum Boomer bist du zu jung. Boomer, glaube ich, sind die Leute, die jetzt 50 plus sind.
Okay, also in 4 Jahren wäre ich ein Boomer.
Ja, aber oder in 3. Boomer sind ja auch die Leute, die in der Baby-Boomer
ja, das ist richtig, genau.
geboren wurden. Ja. Also ich glaube 60er
ja.
oder so.
Ja, aber gut, das ist ja die Beleidigung für junge Leute, für alte Leute. Also früher haben wir alte Säcke dazu gesagt. Heute bist du halt Boomer, das ist halt so. Immer,
ja, aber wenn ich 50 bin, dann möchte ich, glaube ich, eine neue Bezeichnung haben.
Ja, ja, ich bin ja, ich komme ja von der Generation X, vielleicht wird es dann irgendwie Wichser oder so. Alter Wichser.
Ah, das ist natürlich, das ist kreativ.
Ja, finde ich auch. Also, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich meine, klar, wir sprechen eh sowieso immer in unserem anderen Podcast miteinander, aber das war doch voll nett hier.
Genau. Ja, und nochmal kurz als Werbung, wir nehmen jetzt am Sonntag die nächste Staffel. Also während ihr das hört, sitze ich mit dem Fabian zusammen auf 2 Meter, mit 2 Meter Abstand und wir nehmen die nächste Staffel Stabiler Umfug auf. Die werden dann wahrscheinlich irgendwann nächste Woche dann erscheinen. Ich muss die natürlich noch zusammenschneiden. Ich wollte noch eine neue Intro-Musik machen und dann wird auch die Staffel auf euch losgelassen. Aber das war's dann erstmal heute vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine der längsten Folgen sein, die wir auf die Menschheit loslassen. Aber ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, wir haben einige Leute für das Hobby Rollenspiel interessieren können. Und wenn ihr was zu moppern habt oder wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden habt, was wir beide hier gesagt habt, dann behaltet es einfach für euch oder schreibt es als Kommentar irgendwo rein. Aber bitte lasst trotzdem 5 Sterne da, weil das wäre einfach nett. So, vielen Dank fürs Zuhören. Euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Ciao.